Meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte erheben Sie sich für das Pantheon der Globalstrategie Writing Bull, Steinwallen, Ranger Area und, warte, jetzt muss ich kurz in meinen Notizen nachschauen, Maurice Weber, den kennt man sicherlich auch, werden sich nun versammeln, um über Civilization 7 und dessen kontroversen Release zu diskutieren. Ich bin hier nur der Ansager, der Götterbote quasi, möchte aber trotzdem kurz auf eines hinweisen. In der Aufnahme von Steinwallen gibt's leider so ganz kleine Tonaussetzer, das tut uns furchtbar leid. Ich wünsche euch nun aber dennoch viel Spaß bei diesem Talk.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einem neuen Format, das wir Ehrenrunde genannt haben. Jemand hat bei mir, als ich das angekündigt habe, unter YouTube geschrieben, hört sich an wie ein Format von Trimax, Montana Black und Papa Platte.
Stattdessen müsst ihr mit diesen vier Nasen hier vorlieb nehmen, es tut mir so leid.
Maurice, ich wollte es ein bisschen anders anmoderieren, aber okay, ich wollte sagen, es ist viel besser, denn eure Gastgeber sind Maurice Weber. Hallo Maurice.
Hallo.
Und der gute Ranger sei gegrüßt.
Hallo.
Außerdem meine Wenigkeit als Gastgeber. Wir drei wollen uns einmal im Monat treffen und immer einen weiteren Gast dazu einladen. Und heute, ihr seht ihn schon, haben wir den ersten Ehrengast. Und diesen Titel kann ihm keiner mehr wegnehmen. Und damit geht er quasi in die Geschichte ein. Writing Bull eingeladen. Schön, dass du da bist.
Schönen guten Abend. Danke für die Ehre. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ist das live?
Ja, sowas Ähnliches. Es ist ein bisschen schwer zu erklären. Das machen wir dann hinterher. Rede einfach, was du denkst.
Sass, mehr wollte ich gar nicht sagen.
Wunderbar. Der Gast, den wir einladen, der hat auch, so ist zumindest der Plan, immer was mit dem Thema der aktuellen Ehrenrunde zu tun. Und ihr ahnt es schon, wenn WB dabei ist, muss es natürlich, nein, das ist auch ein bisschen gemein, ne? Das müssen wir ihn nachher mal fragen.
Er kann über eine Sache reden, genau. Es gibt eine einzige Sache und genau,
wie das mit der Schublade ist. Auf jeden Fall, heute wollen wir zumindest mit ihm über Civilization reden, und zwar logischerweise den neuesten Teil, aber vielleicht auch über ältere Teile. BB, bevor du gleich ganz ausführlich, das korrigieren kannst, was ich jetzt gerade hier schon, ja, in das Fettnäpfchen, in das ich getreten bin.
Es geht wirklich großartig los. Erstmal richtig quasi Fronten, Beef mit mehreren großen Creatern anfangen, dann mit den anderen Gästen. Es ist absolut Katastrophe. Das Format wird diese erste Folge nicht überleben, glaube ich.
Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, erlaubt uns, weil es die erste Folge ist, nochmal ganz kurz über das Konzept zu reden, das jetzt nicht riesig ausgefeilt ist. Also, wir
das
wollen
ist
das
so
ganz
unfassbar ausgefeilt. Du kannst doch nicht so starten in unserem Podcast. Nein,
es ist so tiefsinnig.
Es war eigentlich, ich wollte auch hier es einen positiven Twist daraus machen, aber wir verdeppen immer meine Pointen, aber ist egal.
Und deine Positivität vor allem.
Ja, wie auch immer. Wir treffen uns einmal im Monat, immer am Donnerstag, eigentlich um 19 Uhr, heute ausnahmsweise um 18 Uhr. Und Thema ist irgendein Gaming-Thema. Es wird nicht immer nur um Strategiespiele gehen, es wird nicht immer nur um ein einziges Spiel gehen. Wir wollen das möglichst offen halten, um flexibel zu sein. Aber Gaming ist schon der Überbegriff. Themen, die uns alle drei interessieren. Und wir sind jetzt auch, wir haben das auch nicht so festgelegt, dass es jetzt ein Podcast ist, der dann noch irgendwo unter diesem Label nochmal selbst vermarktet wird, sondern jeder von uns ist so frei und ja, spielt das später woanders möglicherweise noch aus. Bei mir könnt ihr das nachhören auf Steinwein Uncut, einfach dem YouTube-Kanal, wo meine Livestreams dann hochgeladen werden. Die anderen beiden haben gegebenenfalls andere Pläne. Ranger, erzähl mal was über deinen Podcast und wie Ehrenrunde vielleicht dort Platz findet.
Ehrenrunde ist da ein Format für den Fog of War Podcast, der dann einmal im Monat stattfinden wird, bei dem wir uns dann über all das, was du gerade eben gesagt hast, unterhalten, aber natürlich weiterhin auch noch ein Format, was mit Strategie-Ecke zusammen stattfinden wird, und es ist noch mehr geplant, aber dazu sage ich dann, wenn es soweit ist, mehr für die Leute, die auf Fog of War unterwegs sind.
Hervorragend. Und Maurice, auch du wirst das vielleicht flexibel auch noch weiterreichen, oder? Was sind deine
Genau, Probleme? Ich werde es einfach dem lieben Micha geben, der es dann nach eigenem Ermessen über die GameStar-Kanäle streuen wird. Also auf jeden Fall auf GameStar Talk, denn da hatte das Format ja auch so ein wenig seine Geburt. Wir haben uns ja zu einem damals noch nicht als Format geplanten Talk getroffen, über Paradox damals, und haben dann gemerkt, das war eine tolle Runde, und kamen dadurch dann auch auf das Konzept mit dem Gast, weil der gute Rainer damals ist ja selbst kein Streamer oder Creator gewesen. Deswegen haben wir gedacht, aber er war ein sehr guter Fachgast für das Thema, um das damals ging. Und das hat dann das bewirkt, wie wir das
genau, jetzt geplant haben. Genau, deswegen haben wir WB eingeladen, der ja auch kein guter Streamer ist, aber ein hervorragender Fachgast.
Was ist das denn jetzt?
Was tust du denn?
Für das ist für diese Überleitung.
Du machst nie wieder die Moderation. Nee. Wirklich.
Nee, nächstes Mal muss Ranger moderieren.
Oh Mann. So, lasst uns mit dem eigentlichen Thema beginnen. Und ich habe schon häufiger die Einstiegsfrage zu diesem Thema gehört, die ich jetzt nicht stellen werde. Die Einstiegsfrage war immer, was ist dein Lieblings-Civ? Deswegen stelle ich jetzt so eine super langweilig. Deswegen stelle ich jetzt so eine verkappte, wie alt bist du eigentlich, Frage. Was ist dein erstes Civ gewesen, BB?
Das war Civilization 2. Beziehungsweise stimmt gar nicht. Das war ein Ableger davon. Der hieß fällt mir gerade nicht ein, den habe ich auf jeden Fall gespielt. Das war das zweite Computerspiel, das ich jemals gespielt habe. Das allererste war Age of Empires in der Gold Edition. Die habe ich gesehen bei meinem kleinen Bruder, habe ihm über die Schulter zugeguckt bei einem Besuch bei ihm zu Hause und dachte, wow, so funktionieren Videospiele. Und danach habe ich mir dann meinen eigenen Rechner ein Upgrade gegönnt und eines der allerersten Spiele, die ich mir geholt habe, das war dann Civilization 2. Wie gesagt, dieser Ableger, dessen Namen mir nicht einfällt. Im Nachhinein würde ich da nichts mehr drauf erkennen. Also mit heutigen Grafikstandards dran gemessen, da haben sich halt so Pixelchen hin und her geschoben und das eine waren dann, es waren dann die Mongolen und die anderen waren die Deutschen. Ich habe alle Städte meines Reiches benannt nach Klein- und Kleinststädten und größeren Dörfern meiner niederrheinischen Heimat, sodass die eine Hälfte der Welt zugespammt war mit Mönchengladbach, Krefeld, Grevenbruch, Köln, lauter Kleinstkäfer, die heutzutage teilweise vom Braunkohlebagger, Stichwort Garzweile, weggebaggert worden sind. Hätte man heute noch eine Aufnahme von damals, würde man ungelogen viele Dörfer sehen, die mittlerweile dem Braunkohletagebau zum Opfer gefallen wird. Das ist Kulturgeschichte.
Ja, das ist aber auch, finde ich, Spielegeschichte. Also, wie du direkt mit dieser Grundsatzentscheidung konfrontiert warst. Deine ersten beiden Spiele waren ein Echtzeitstrategiespiel, ein Rundenstrategiespiel. Und du hast dich klar dann für eines entschieden, was die Abzweigung angeht. Und es sind ja auch noch zwei, die lustigerweise so ja indirekt aufeinander basieren, weil ja Age of Empires wirklich so ein wenig als Civilization, aber RTS damals entwickelt und geplant war. Die beiden haben ja, ich bin mir jetzt extraweise nicht mehr ganz genau sicher, wie das genau historisch lief, aber Bruce Shelley, der Erfinder von Age, hat ja, glaube ich, auch mal an Civ mitgearbeitet, oder? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Das habe ich nicht mehr genau im Kopf. Ich habe eine Stay Forever-Folge gehört, wo das sehr klar und ausführlich erklärt wurde. Und Gunnar und Christian dürfen das nicht gucken, weil ich habe es wieder vergessen, was sie genau gesagt haben. Aber besser kann man ins Strategiegenre eigentlich kaum einsteigen, oder? Mit den beiden Sachen.
Maurice, aber was war jetzt dein erstes Civ? Du willst ablenken, ich merke
ja, das schon. Ja, vor allem bei mir ist es leider nicht ganz so historisch. Mein erstes war Civ 4 und zwar in der Leihbücherei damals, weil unsere Leihbücherei im schönen Gräfelfing hatte natürlich nicht viele Spiele, weil das sind ja alles Killerspiele und so und die darf man ja nicht an die Kinder verleihen und sowas. Aber Civilization war da und ich war da immer und das konnte man sich halt gratis ausleihen und ich habe halt immer gesehen, okay, das sind halt irgendwie fünf Spiele, von denen niemand was gehört hat, irgendwelche Lernspiele oder so.
Da, ja, oder wie war das?
Nee, das hat ja irgendwie einen erzieherischen Wert vielleicht auch. Es gab gar nichts Cooles da. Aber aber Civ habe ich halt erkannt als, oh, das ist doch eine große Spielemarke, das ist doch wirklich ein cooles Spiel und nicht nur irgendwie, ich weiß nicht, das war auch ganz lustig, sie hatten Imperium der Ameisen noch. Und halt eher Spiele von diesem Kaliber. Und Civ 4 habe ich mir dann damals geholt und sehr gesuchtet, aber ich kam ja etwas später zur Rundenstrategie tatsächlich. Bei mir war es anders als bei WB. ich habe ja erstmal den RTS, die RTS-Abzweigung genommen in diesem Genre. Mein erstes Spiel bei einem Kumpel war Warcraft 2, dann Siedler 2 war mein erstes eigenes PC-Spiel. Aber lange Zeit fand ich Rundenstrategie stinklangweilig. Und bin dann erst etwas später auf den Trichter gekommen, mit dem Alter, ne, dass das ja auch Spaß macht.
Im Übrigen erfahrt ihr jetzt, warum eigentlich dieses Format auch Ehrenrunde heißt. Denn man stellt eine Frage und mindestens einer dreht noch eine Ehrenrunde zu dieser Frage.
Ja.
Ranger, was war dein erstes?
Okay, also muss ich jetzt auch eine Ehrenrunde drehen? Alles klar. Verstehe ich, ja. Also alles fing an, mein allererstes Computerspiel damals war... Nein. Soweit gehen wir nicht zurück, sondern mein erstes war Civilization 3. Und da habe ich aber auch was Historisches zu. Und zwar gab's ganz früher, ganz früher, als das Internet für mich dann auch so langsam ein Ding wurde, DSL langsam eingeführt wurde und sonst was, gab's Online-Videotheken. Da konntet ihr damals schon, das war, manche kennen den Konzern heutzutage noch, Metaboli, arbeitet jetzt, hat damals mit der mit Telekom zusammengearbeitet. Und dann konnte man dort für, ich glaube, was war das? 10 Euro hinterher im Monat aus zahlreichen Spielen was herausnehmen. Also quasi wie der Game Pass jetzt. Und da ist Civilization 3 bei gewesen. Und dann konnte ich mir das nämlich schön dann nehmen und habe das dann schön gespielt. Und wenn ich den Pass dann nicht hatte, weil Mama und Papa das dann nicht bezahlen wollten, weil ich bin ja jung geblieben, ne, nicht nur im Geiste.
Wie wir alle, ja.
Wie wir alle, ne? Und dann sind wir in die Videothek gegangen und haben dann dort einfach Civilization 3 ausgeliehen. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht damals, aber auch dann hat mich die Echtzeitstrategie irgendwann bekommen und lange Zeit nicht losgelassen.
Ja, ich glaube, ich verliere dieses Altersduell. Also tatsächlich war mein erstes Civ 1 noch, ja. So alt bin ich.
Aber warum definierst du das jetzt als Verlieren? Man könnte auch definieren, dass du es gewinnst. Du bist der erfahrenste Hase von uns.
Du enttarnst immer meine rhetorischen Kniffe. Das darfst du doch jetzt nicht offenlegen.
auch das wird Teil dieser Ehrenrunde, glaube ich, des Öfteren sein.
Naja, wie auch immer. Also Civ 1 habe ich aber nur ein bisschen gespielt, weil das habe ich damals noch nicht kapiert. Ich war, glaube ich, 13 oder 14, eines meiner ersten PC-Games. Und dann bin ich sehr schnell auf Civ 2 gekommen. Und das habe ich wirklich unfassbar lange und intensiv gespielt und geliebt. Allerdings habe ich keine so coole Geschichte zu erzählen wie ihr. Da bin ich jetzt ein bisschen traurig drüber.
Das aber ist natürlich wieder typisch. Ne? Er kritisiert bei uns, dass wir so lang reden, um einfach nur zu kaschieren, dass er selber nichts Interessantes beizutragen hat. Das ist diese typische Neidgesellschaft. Ein ganz großes Problem der modernen Gesellschaft im Allgemeinen. Ne?
Steinwall.
Ja, ein typischer Steinwall, wirklich. Neidwallen.
Wenn ich da euch als Gast mal Feedback geben darf, ihr seid als Gastgeber so ziemlich der zerstrittenste Haufen.
Das ist unsere Spezialität, deswegen, damit heben wir uns von anderen Podcasts ab.
Dann ist es ja gut, WB, dass du jetzt da bist, um die notwendige Harmonie reinzubringen.
Genau.
Harmonie ist doch eine schöne Überleitung.
Eine wunderbare Überleitung. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir so das Thema Civilization 7 im harmonischen Dreischritt besprechen könnten. Drei große Themen, kleiner Fahrplan auch für die Zuschauer. Ich würde gerne über die Resonanz des Spiels sprechen. Das ist, glaube ich, ein Thema, was jetzt in den letzten Tagen und Wochen natürlich ganz brisant geworden ist. Dann würde ich über das Spiel selbst noch mal ein bisschen ausführlich mit euch sprechen und dann vielleicht über die Zukunft des Spiels.
Das ist ein guter Plan. Wenn es Einwände
dazu gibt, dann bitte jetzt die Hand heben, sonst würde ich sagen, machen wir das einfach so. Vielleicht auch Ergänzung zur Tagesordnung, meine Herren. Ansonsten.
Wer schreibt das Protokoll bitte? Ja,
das,
ja.
Das machen die drei Praktikanten von Writing Bull. Ja. So, Maurice, ausnahmsweise gebe ich jetzt meinem Gast nicht das erste Wort, sondern dir, weil du hast zu diesem Thema Resonanz schon ein journalistisch sorgfältig aufbereitetes Video veröffentlicht, das ich leider noch nicht gesehen habe. Ich habe nur den großartigen Titel gesehen, Apokalypse, wie war es nochmal? Die Apokalypse.
Die Release-Apokalypse von Civ 7, ja.
So, das ist, erklär uns doch, ist es eine Apokalypse? Warum ist es eine Apokalypse aus deiner Sicht?
Ja, also wir hatten ja da schon, du hast mich ja, wie es dein Habitus ist, aber durchaus zu Recht, man muss ja auch offen sein für Feedback, gesagt, so ein bisschen reißerisch fandest du das schon, nehme ich. Meiner Meinung nach aber Ich beziehe mich da nicht auf die Qualität des Spiels tatsächlich, weil dazu kommen wir sicher alle noch und das ist auch noch ein Thema, finde ich, heute. Die Wahrnehmung von uns in dieser Runde ist positiver, als sie bei manchen in der Community ist und das finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Ich beziehe mich damit konkret eben darauf, wie es gelandet ist, das Spiel. Und das, finde ich, kann man, ohne reißerisch zu sein, einfach nach objektiven Kriterien schon als Katastrophe bezeichnen, glaube ich. Wenn man sich anguckt, das ist eine der etabliertesten Strategieserien der Welt. Der neue Teil kommt raus, fängt an mit größtenteils negativ auf Steam, geht jetzt mit Mühe und Not hoch auf 50%. Es zeichnet sich nicht ab, dass er, also es gab ja vielleicht noch die Hoffnung, vielleicht dann die 70-Euro-Käufer sind nicht ganz so wütend wie die 130-Euro-Käufer, weil sie nicht ganz so viel ausgegeben haben. Es passiert offensichtlich nicht. Es bleibt so bei 51%, 52% positiv. Und die Steam-Spitzenzahlen, die jetzt auch nicht die ganze Geschichte erzählen, weil es simultan auf Konsolen kam, aber trotzdem sind im Peak 80.000, was die Hälfte ist von dem, was Civ 6 vor 8 Jahren hatte. Und da würde ich schon sagen, das kann nicht im Ansatz sein, was irgendwer wollte oder sich erwartet hat. Ich würde vermuten, und auch da, ich sage das nicht, weil ich mich drüber freue oder hämisch bin, aber ich würde vermuten, bei 2K und bei Firaxis sind einige gerade in Alarmstufe Rot-Modus. Also man plant ja vermutlich auch, dass das neue Civ auf lange Sicht ein erfolgreiches Ding wird, das lange Zeit nicht nur eben betreut wird, sondern auch lange Zeit Geld abwirft, logisch, deswegen macht man es ja, wie Civ 6. Und dieser Start ist, also der hat das Zeug, sowas hat schon Spiele versenkt, wenn sowas passiert ist. Das wünsche ich dem Spiel nicht, aber was das angeht, finde ich, muss man von einem Debakel reden. Ob das verdient ist, anderes Thema, dazu werden wir sicher auch noch ein paar Worte verlieren. Genau.
Debakel, auf jeden Fall sehr polarisierend, so nehme ich das bei den Zuschauern, bei meinen Zuschauern in den Communities, gibt es extrem unterschiedliche Wahrnehmungen. Mich würde interessieren, WB, du bist jetzt natürlich niemand, der nur Civ spielt, aber ich glaube, in der deutschen Kontext.
Endlich. Dick und groß. Ja, genau. Ich über die Anmod eben. Ich wäre beinahe Türe schlagend rausgegangen. Im Ernst, wirklich. Ja, schade.
Ja. Du spielst viele andere tolle Spiele, aber gleichzeitig, und das zeichnet dich ja aus, dass du einerseits unglaubliche Vielfalt an Spielen zeigst, aber gleichzeitig auch noch bei Civ quasi der bist, mit dem man über diese Sache reden muss, weil du so viel Civ zeigst. Das strahlt ja eigentlich noch viel größer. Deswegen würde mich besonders interessieren, da natürlich auch dein Kanal damit stark auch zusammenhängt, du sehr viel Spieler in deiner Zuschauerschaft hast. Wie hast du das wahrgenommen und wie geht man damit auch als Creator um, wenn da so viel teilweise auch Hass, so habe ich es richtig erlebt, Wut rauskommt bei diesem Thema?
Das ist immer schwierig. Also das ist jetzt keine neue Situation. Es gab wiederholt schon Spiele, die ich vorgestellt habe. Da wurde mir entweder vorgeworfen, ich würde die Spiele zu gut darstellen oder zu schlecht. Mal das eine, mal das andere. Ich bin ja eher so ein etwas moderater Typ. Ich versuche immer herauszuarbeiten, welche Stärken, welche Schwächen hat ein Spiel. Welche Zielgruppen ist es gut geeignet, für welche schlechter. Das heißt, mein Ausschlag nach oben und nach unten in den Extremen, das ist eigentlich ein sehr geringer. Völlig unabhängig davon kann die Wahrnehmung so sein, dass mir sogar teilweise Leute unter die Kommentare reinschreiben, warum zeigst du das Spiel, ist es so schlecht? Und andere schreiben runter, das genaue Gegenteil. Also ich habe alles schon erlebt, es geht querbeet durcheinander. Generell ist natürlich das Problem, wenn Leute von Steam kommen am Release-Tag und wenn die da sehen, 49% positiv oder 48% und jetzt mittlerweile 50 oder 51%, dann kommen die Leute rüber, vor allem dann, wenn sie sich mit Civ nicht gut auskennen und fragen, was ist da los? Und die sind erschrocken. Dann muss man ihnen das erklären und einordnen. Und was ich dann halt immer zu sagen pflege, ist Folgendes. Ein Teil der Leute, und es waren sicher zu viele, hatten Probleme mit Abstürzen, mit Desync in Multiplayer-Matchen, hatten Probleme mit Situationen bei den Spielfeatures, einfach nicht klappten, man klickte auf was und es tat's nicht und so weiter. Ein anderer Teil der Steam-User hat vorher eigentlich schon gewusst, dass das Spiel nichts für sie ist, hat es sich aber trotzdem geholt, hat es angespielt, eventuell refunded und dann drunter geschrieben, Spiel ist kacke. Ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wusste man vorher schon, aber hat man dann mitgeteilt. Ein anderer Teil der Zuschauer wiederum ein anderer Teil der Käufer wiederum auf Steam benutzen einfach Steam-Rezensionen mittlerweile nicht für Rezensionen, sondern für Botschaften, also als eine Art Postkasten. Das heißt, es gibt ja heutzutage vielfältige Möglichkeiten, wie man Entwicklern oder Publishern was mitteilen kann, zur Preispolitik zum Beispiel. Die Preispolitik bei Civilization ist sehr umstritten. Oder dazu, dass man wenige Wochen vor dem Release des Spieles gesagt hat, hinten fehlt etwas, das Spiel hört auf im Jahre ungefähr 1950. Das heißt ja nicht, dass der Rest vom Spiel dadurch schlecht ist. Oder wenn das Spiel gefühlt zu teuer ist für viele, dass das Spiel dann an sich schlecht ist. Aber dann hat man halt, will man eine Aussage treffen zur Preispolitik, zur Release-Politik, benutzt dann diese Möglichkeit von Steam-Rezensionen, um die Botschaft zu vermitteln an Publisher und an Entwickler. Das finde ich persönlich immer schade, weil es gibt vielfältige Möglichkeiten, wie man sowas heutzutage machen kann. Man muss das nicht über Steam-Rezensionen machen. Und es führt einfach zu einer großen Verwirrung bei vielen anderen Leuten, die durch die Rezensionen kein vernünftiges Bild mehr davon bekommen, wie gut ein Spiel ist. Ich habe heute Nachmittag ein Interviewvideo aufgenommen mit den Spieletestern von Civ 7 von GameStar und PC Games, mit dem Vic Alpern und dem Rainer Hauser. Wir waren uns in etwa einig. Beide Zeitungen, beide Magazine haben 80 bzw. 82 Punkte gegeben und von den vielen Pros und Contras, die wir hatten, waren wir etwa so auf demselben Level. Das heißt, es war sowas wie viel Kritik, aber es ist trotzdem ein Spiel, das Spaß macht. Das muss nicht für alle so sein, man kann es auch anders wahrnehmen. Ich finde es nur schade, dass Steam-Rezensionen oft zweckentfremdet werden für solche Zwecke. Ich würde mir wünschen, dass es anders laufen würde. Aber um es nochmal klar zu sagen, ich stelle auf gar keinen Fall in Abrede, dass es Zuschauer oder, dass es Käufer gibt, die sich das Spiel gekauft haben, die es gestartet haben, die aufrichtig gehofft haben, es gefällt mir und dann enttäuscht waren. Die gab es auf jeden Fall und es gab natürlich auch Leute mit vielen technischen Problemen, die mittlerweile sehr langsam natürlich bei einem so komplexen Spiel gefixt werden.
Ja. Ranger, Apokalypse. Wie hast du bzw. deine Zuschauer das wahrgenommen? Hast du das auch so ähnlich polarisierend wahrgenommen? Ich habe es bei kaum einem Titel so gemerkt.
Ja, ich habe sogar das Gefühl gehabt, dass es teilweise ein bisschen negativer ankam bei mir, aber sich noch einigermaßen im Rahmen gehalten hat. Aufgrund nicht nur einerseits, dass halt dieses Zeitalterwechsel eine Sache ist, dass ich meine, das ist ein absoluter Bruch. Wir haben vorher den Wechsel von Vierecken zu Hexfeldern gehabt. Wir haben den Wechsel von Doomstacks hin zu einzelnen Einheiten pro Hexfeld gehabt. Aber Zeitalterwechsel bricht halt komplett mit dieser Dynastielinie, der wir dauerhaft folgen. Wobei es eigentlich gar kein Bruch mehr der Dynastielinie ist, sondern einfach der Bruch des, ich nenne ihn mal Nationalgedanken, der ja eigentlich gar nicht so weit verortet ist. Das ist das, was die meisten Leute aufgeregt hat und natürlich einerseits auch, andererseits auch die UI, die wirklich, das muss ich auch, obwohl ich das Spiel sehr, sehr gut finde, die absolut bescheiden ist. Ja, die macht einen traurig, die sieht aus wie an so einem traurigen Montagnachmittag, wenn es draußen regnet. Und hier trifft vor allem noch was anderes da drauf. Ich gehe jetzt mal so weit und sage, die Zielgruppe von 4X-Spielen, von Rundentaktik-Spielen, die ist halt schon ein bisschen älter, beziehungsweise auch schon mehr auf dem PC fixiert. Und dadurch, dass wir jetzt hier ein UI haben, das einerseits furchtbar aussieht, aber auch gleichzeitig eher das Narrativ der Konsole bedient und ihr könnt auch selbst am PC nahtlos einen Controller rüber wechseln, haben wir hier zusätzlich noch einen Punkt, wo ebenfalls sich das ein bisschen mehr verstärkt, zu sagen, okay, mein Civ gab's auch mal für Konsolen, gab's auch mal für Handy, aber das ist hinterher erst gekommen. Das ist nicht vorher Lead-Plattform war Konsole und dann ist es auf die anderen Plattformen gekommen, sondern immer der PC. Und weil man diese Änderungen halt auch wirklich merkt an der einen oder anderen Stelle, ein anderes Beispiel dafür ist das fehlende Mouse-Over bei manchen Aspekten einfach, weil das mit dem Controller nicht geht, hat man das, meine Theorie, zumindest einigermaßen rausgelassen in manchen Bereichen. Und dadurch ist halt diese polarisierende Einstellung auch bei meinen Leuten gekommen. Und ich kann es nachvollziehen. Ich kann auch voll und ganz mitgehen, wenn man die Kritik äußert und das alles im Rahmen ist. Verstehe ich voll und ganz. Aber, und das wird, glaube ich, hinterher sehr interessant werden, und ich will diesen Take dann jetzt deswegen schon mal hier hinbringen, für mich ist es das beste Civilization, das ich zum Release jemals hatte.
Da haut er die Spicy Takes raus. Das ist gut. Dafür haben wir ja die Ehrenrunde ja für Spicy Takes.
Sehr schön. Ich würde sagen, dass wir über diese Spielelemente später nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen, über UI und Zeitalter und so weiter.
Ja, ich würde eine Sache nur noch kurz ergänzen. Dann können wir gerne weitermachen. Aber ich finde, WB hat einerseits, finde ich, sehr recht damit, dass Steam-Reviews sind härter geworden in den letzten Jahren und zum Teil auch zweckgefremdet. Also jetzt in dem Fall ist es wahrscheinlich nicht so passiert, aber es gibt auch negative Reviews aus wahrgenommenen politischen Gründen, jetzt ohne das weiter auszuführen wollen. Es gibt verschiedenste Gründe für negative Reviews. Ich hatte jetzt schon häufiger das Erlebnis, dass ein Spiel auf Steam schlechter bewertet wurde, als es mein persönliches Empfinden war. Ein anderes zum Beispiel aus unserem Bereich war Victoria 3 damals, wo ich auch fand, klar, Schwächen, ja, unbestreitbar, aber ich habe es eine Woche durchgesuchtet im Grunde und fand es ziemlich geil. Gleichermaßen würde ich aber noch eine Sache anbringen wollen, dass aus User-Sicht, finde ich, gewisse Sachen schon verständlich sind. Und das ist zum Beispiel ein negatives Review wegen der Preispolitik. Weil das Leute im Allgemeinen diesen zahle 130 Euro, um 5 Tage vorher zu spielen, Trend satt haben und dann auch vielleicht extra sensibel sind, wenn das Spiel Schwächen aufweist. Also ja. Es ist ja ein bisschen so, jemand hat bei mir auch gesagt, so die UI ist ja das Erste im Grunde, was du vom Spiel siehst. Und da musst du, ich kann dann verstehen, du zahlst 130 Euro, du gehst rein und du siehst diesen Ladebildschirm als Erstes, ne, der einfach so graue Fläche, schlecht formatierter Text. Ich kann es nachvollziehen. Vielleicht entlädt sich da auch bei Ziff jetzt gerade ein allgemeinerer Frust. Ich glaube, da muss man auch sensibel dafür sein, dass vielleicht so ein bisschen unsere Creator-Sicht ein bisschen eine andere ist. Weil erstens kriegen wir oft die Keys gestellt. Zweitens ist für uns so früh wie möglich spielen eine berufliche Pflicht, blöd gesagt. Ne? Während es Spielern gleichzeitig als teures Privileg verkauft wird. Und ich gebe zu, dass meine Kritik da ein bisschen scheinheilig ist, weil ich selber ja auch so früh spiele, wie ich kann. Weil Leute wünschen sich so schnell wie möglich Berichterstattung. Jede unserer Communities wird sich wahrscheinlich freuen, wenn wir möglichst früh Videos haben und nicht 2 Wochen nach dem 70-Euro-Release, blöd gesagt, weil wir dann erst anfangen zu spielen und eine Meinung zu bilden. Deswegen kann ich nachvollziehen, wenn man sagt, so Maurice, wie kannst du das kritisieren und gleichzeitig selber so früh spielen, wie du kannst? Habe ich keine gute Antwort drauf, aber ich verstehe aus User-Sicht, warum das Frust generiert. Und
vielleicht, Entschuldigung, wenn ich da einhake, ich will das ausdrücklich unterstreichen. Ich bin da wirklich deiner Meinung. Der Preis vom Grundspiel, die 70 Euro, die sind okay. Also Spiele sind da im Laufe, wenn man die Inflation berücksichtigt, im Laufe der letzten 10 oder 20 Jahren deutlich preiswerter geworden. Aber ich mag diesen Trend mit dem sogenannten Early Access 5 Tage vorher spielen überhaupt nicht, weil das falsch, da klebt ein falsches verbales Etikett dran einfach. Weil de facto bedeutet es einfach, das Release findet de facto 5 Tage vorher statt.
Genau, ja.
Und die Leute, die Grundversion kaufen, die dürfen es halt erst 5 Tage später spielen. Weil den Day One Patch, den gibt es halt dann 5 Tage vorher. Und sowas mag ich nicht. Also das ist jetzt nicht so super komplett ehrenrührig und es sind nur Schurken, die was machen. Aber ich finde das, also würde ich Spiele rausbringen, ich würde sowas nicht machen. Das ist für mich Etikettenschwindel. Eine andere Sache ist der Preis von der Founders Edition und von der Deluxe Edition. Da muss ich auch sagen, dass mir der etwas zu hoch vorkommt. Unabhängig von diesen Early Access Geschichten. Die beiden ersten DLCs, die erscheinen werden. Die Deluxe Edition beinhaltet einen kleinen DLC, einen kleinen Season Pass mit einem DLC, die Founders Edition 2. Die bringen neue Anführer, die bringen neue Wunder, neue Naturwunder, neue spielbare Zivilisationen, keine neuen Spielmechaniken. Das heißt, und dafür finde ich das, wenn man diese DLCs halt taxiert vom Preis her, finde ich die etwas zu überteuert und dadurch auch die beiden großen Versionen zu teuer. Da bin ich also Maurice bei dir.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt und ich finde, das Spannende an dieser polarisierten Stimmung ist ja die Tatsache, und das hatten wir tatsächlich in der Vergangenheit bei vielen Spielen auch, oder bei einigen, dass die, ich sag mal, Kritiker, die professionellen Gamer dem Spiel eigentlich in der großen Mehrheit relativ wohlwollend gegenüberstehen und auch gute Noten vergeben haben. Ich habe jetzt aktuell nicht auf den Metascore geguckt, aber ich bestimmt bei um die 8 oder so würde ich schätzen, vielleicht irgendwas zwischen 7,5 bis 8. Und das hatten wir häufig schon, dass das sehr krass auseinanderklaffte, die Spielerresonanz und die, ich sag mal, Kritikerresonanz. Ein Grund wird das sein, was ihr eben betont habt, nämlich die Tatsache, dass, glaube ich, professionelle Spieler wie wir das Thema Preis, glaube ich, nicht wirklich immer so mitdenken, weil wir einfach die Dinge kostenlos bekommen. Und
selbst wenn nicht, finde ich, muss man auch noch ergänzen, ist es für uns eine sinnvolle Berufsausgabe, wo jetzt keiner von uns so von wegen, 70 Euro für Civ 7, na, ob sich das rentiert, so blöd gesagt, es rentiert sich mit den ersten 5 Minuten des ersten YouTube-Videos, die du dazu machst. Deswegen, es läuft bei uns mental anders und ich finde, es ist wichtig, im Kopf zu behalten, dass es eben nicht bei allen Leuten so ist. So, ne, auch ich war damals Student, BAföG, nach der Arbeit dann, okay, welches Spiel hole ich mir jetzt? Das ist das eine, was ich mir diesen Monat leisten kann und aus der Warte, die darf man nicht verlieren. Aber absolut. Es ist sicher ein Faktor, wie du sagst, aber genau. Wollte ich gar nicht ewig unterbrechen.
Genau, ein Faktor, aber ich glaube, da kommt noch was anderes hinzu, was diese Diskrepanz beschreibt. Da muss irgendwas noch viel tiefer stecken. Also das war die eine Seite der Kritik, aber es gab auch unfassbar viele, die halt diese ganz vielen revolutionären Neuerungen wirklich hart kritisiert haben und so, als ob ihnen persönlich richtig irgendwas weggenommen wird oder richtig wehgetan wurde. Und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe das Gefühl, jetzt mal eine These, dass, glaube ich, Kritiker, professionelle Gamer grundsätzlich spielen, die etwas Neues wagen, die wirklich innovativ ihr Thema weiterentwickeln, grundsätzlich sehr positiv dem Ganzen und offen gegenüberstehen, weil man in der Regel immer das Gleiche häufig hat und sehr froh ist, wenn Serien sich weiterentwickeln, wenn der nächste Teil wirklich was Innovatives hat, über den man auch berichten kann, was man zeigen kann. Während ich, das ist jetzt eine gewagte These, vermute, dass viele Spieler gerade so einer traditionsreichen Reihe eher konservativer sind und eigentlich so ein bisschen ja sehr festgelegt sind auf das, was diese Reihe ihrer Ansicht nach ausmacht und eigentlich so ein bisschen mehr vom Gleichen gerne haben wollen. Wie seht ihr das?
Sehe ich genauso. Einmal plus eins. Ich erspare mir das zu wiederholen. Das ist genauso, sehe ich das auch. Ich würde das noch ergänzen um einen Punkt, und zwar den: wir Content Creators und wir Spielejournalisten, die uns professionell mit Spielen beschäftigen, sind nicht primär Fans. Wir sind primär Profis. Und als Fan einer Marke bin ich emotional ganz anders drin als Spielejournalist oder als Content Creator. Natürlich habe ich auch ein Herz, ich habe auch Gefühle, ich freue mich über ein neues Spiel, aber ich ziehe auch immer eine professionelle Brille auf und habe eine Checkliste im Kopf, nach der ich Spieler untersuche. Sowas wie zum Beispiel Zielgruppe erreicht, technische Geschichten, User Interface. Das heißt, ich habe im Kopf so eine Art Checkliste, wie der Arzt, zu dem der Patient kommt, dann wird er einmal auf Herz und Nieren durchgeprüft, und deshalb sehe ich auch eher bei einem missglückten Spiel das Positive und bei einem gut geratenen Spiel sehe ich auch eher das Kritische. Denn die Kritik kommt von beiden Seiten. Auf Steam gibt's nur Daumen hoch, Daumen runter. Und dadurch entstehen auch mächtige Wellenbewegungen. Eine positive, in der alles gut ist, oder eine negative, in der alles schlecht ist. Du kannst nicht sagen auf Steam, ja, ich finde das Spiel so lala. Das geht einfach nicht. Und Wellen, und sobald eine Welle entsteht, geraten alle anderen, die auf der Welle nicht mitsurfen wollen, in Rechtfertigungsdruck. Und dann wird alles durch diese Brille wahrgenommen. Und Leute, die dann scheinbar das Gegenteil sagen, scheinbar ein gut gewotetes Spiel schlecht finden oder umgekehrt, sind dann Leute, die unter Rechtfertigungsdruck stehen. Aber sind wir alle eigentlich bei unserer Arbeit in der Regel immer gleich? Wir taxieren Spieler, Spielejournalisten auch, meistens so in einer Range von 70 bis 75, und dann gibt's ein paar nach oben, ein paar nach unten, aber meistens ist das doch relativ gleich. Und wer Content Creators oder zumindest der etwas professioneller arbeitende Teil, der nicht nur Mätzchen macht, der arbeitet auch in die Richtung eher. Und das verändert die Wahrnehmung einfach.
Also ich freue mich immer, wenn Spiele irgendwas richtig neu machen. Ja. Wie geht's euch? Aber seht ihr, dass Spieler das häufig nicht so toll finden?
Also was man vielleicht jetzt am Anfang erstmal fassen muss, ist, um jetzt auch nochmal bei den Steam-Rezensionen zu bleiben, das ist ja dasselbe Phänomen, was es ja im Internet immer wieder zu beobachten gibt und allgemein auch schon immer in der Menschheitsgeschichte, wenn wir mal soziologisch draufschauen, so in der neueren Zeit mit der Dienstleistung gewesen ist. Und zwar die Leute, die eine Rezension schreiben, das sind die, die im Regelfall sowieso erstmal eine negativere Stimmungshaltung dem Ganzen gegenüber haben. Das ist diese sogenannte kleine laute Masse, über die immer wieder gesprochen wird darüber. Und daher ist das schon mal eine Rezension, bei der wir mit Daumen hoch, Daumen runter, ich bin immer dafür, dass man eine Skala einführt von 1 bis 6, damit es auch keine Mitte gibt, sondern einfach man sich festlegen muss in diese Richtung. Aber das ist ein komplett anderes Thema. Aber wenn wir jetzt mal auf das Ganze schauen und jetzt mal schauen Richtung Neuerungen, Richtung dem, was sich da drin umsetzen möchte. Sid Meier hat ja immer diese Ein-Drittel-Regel gehabt. Also ein Drittel neu, ein Drittel verbessert und ein Drittel bleibt beim Alten. Und dadurch sind ja immer diese ganzen großen Änderungen hinzugekommen. Das heißt, irgendwann sind sie natürlich an diesem Zeitpunkt gekommen, wie jetzt zum Beispiel gerade, bei dem sie sagen, was ist denn jetzt das nächste Drittel? Ich meine, wir haben 4x, so kann man es glaube ich sagen, durchgespielt. Wir wissen genau, wie wir das jetzt von Anfang bis Ende machen und haben sich dann jetzt dazu entschieden. Für mich ist es mega, weil ich es immer liebe, wenn ich auch in einer existierenden Reihe neue Sachen reinbekomme. Weil ich bin eher der Kritiker, der sagt, wenn ich was Neues bekomme, dann soll es auch neu sein. Ich habe dann ein anderes Beispiel, Company of Heroes. Company of Heroes 2 auf Company of Heroes 3 war kaum Unterschied, wenn man beide Spiele gespielt hat, außer dass eine andere Uniform gewesen ist. Und das ist jetzt mit Civilization komplett einmal anders gewesen. Und da auch nochmal auf diese soziologische Ebene draufgegangen, was da viele Personen dann auch abschreckt vor der Neuerung, ist auch, dass die Identifikationsfigur fehlt, die wir als Tester jetzt vielleicht nicht unbedingt nutzen, unbedingt draufschauen, wo wir sehen, okay, jetzt diese Person ist die, mit der ich durchspielen möchte, sondern ich will meine Siegesbedingungen erfüllen, ich will sehen, welche guten Einstellungen gehen oder sonstiges. Ist es bei Person XY, die jetzt ein Spiel anwirft, eher so, dass sie dann sagt, ja, wenn ich jetzt Japan spiele, habe ich irgendwie auch Bock, Japan durchzuspielen. Und auch wenn ich einen Anführer behalten darf, ich will halt trotzdem Japan. Ich will jetzt nicht irgendeine Änderung da drin haben. Ich will einfach reingehen, immersiv drin sein. Und diese Neuerung widerspricht dem ganzen Geist, den man dann eigentlich in dieser gemütlichen Civilization-Partie verortet. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, wodurch das dann auseinandergeht. Aber ich selber, ich kann schon mal jetzt auch vorweggreifen, liebe diese Änderung.
Ja, du hast einen Stichpunkt aufgegriffen, den ich in diesem Zusammenhang auch erwähnen wollte, nämlich diese Drittelgeschichte. Und ich glaube, da kann man das ganz gut festmachen. Und damit würde ich sagen, verlassen wir mal so langsam diese Steam-Kritiker-Polarisierung.
Aber ich würde ein paar Sachen dazu noch anbringen wollen. Weil ich tatsächlich viel drüber nachgedacht habe, ehrlicherweise. Ja. Weil ich tu mich auch schwer damit, so, also man kann sicher Gründe finden, die es dann potenziell auch so klingen lassen, als wären die Meinungen dieser User irgendwie weniger legitim, blöd gesagt, so, die sind halt emotional, die sind konservativ und so weiter und so fort. Mein erster Gedanke war, dass ich, als das kam, so, verdammt, lag ich falsch, blöd gesagt, oder lagen wir alle falsch, weil ich mag das Spiel authentisch sehr gerne. Ich weiß noch, Steinwallen, als wir drüben waren, wir saßen uns ja an PCs gegenüber, als Ed Beach angefangen hat, das Konzept zum ersten Mal zu erklären. So, zum ersten Mal haben wir nach all der Zeit gehört, was wird denn jetzt eigentlich Civ 7? Und wir haben uns wie so kleine Kinder über Discord geschrieben, wie toll wir das alles fanden. Weil wir dachten erstmal so, oh, der wird nicht so viel ändern, weil es der gleiche Designer wieder ist und sowas. Und der Grafikstil war nicht mehr so blöd comichaft und sowas. Und wir waren richtig angetan. Und infolgedessen war auch meine Kritik, also meine Berichterstattung relativ positiv. Volle Transparenz. Infolgedessen habe ich auch Sponsorings angenommen zu dem Spiel, weil ich finde, wenn es Partner sind, wo ich der Meinung bin, das ist gutes Zeugs, dann mache ich das gerne. Und ich hatte auch Kritikpunkte, aber sowas wie die UI lief für mich eher unter, ist ein blöder Punkt in einem sonst für mich sehr spaßigen Spiel. Und dann kommt's raus und man stellt fest, okay, das sehen eine ganze Menge Leute, gewichten das sehr anders als ich selber und nehmen jetzt vielleicht auch meine Berichterstattung und die von anderen Creatoren. Also in dem Fall, ich habe halt häufiger, du hast es ja auch angesprochen, diese Dissonanz ist nicht zum ersten Mal gekommen, als unglaubwürdig war. So im Sinne von jetzt Fall Nummer 5 von, ne? Die Presse und die Creator wollen uns irgendwas hypen, was totaler Schrott ist. Und ich sehe die Kritik und ich stelle sie auch nicht in Abrede, aber gleichermaßen, als wir neulich zum Beispiel unsere 8 Stunden Multiplayer-Runde hatten, bis 24 Uhr im Stream, was habe ich danach noch gemacht? Ich saß bis 4 Uhr nachts noch dran, habe weiter Civ 7 gespielt im Singleplayer. Also es macht mir wirklich authentisch Spaß, trotzdem. Und ich bin auch nicht sicher, ihr habt ja auch ein paar Gründe genannt, so woran liegt diese Dissonanz? Geschmäcker sind verschieden. Ich bin sicher, ein Teil ist so ein bisschen, es ist unser Job, immer wieder über Spiele zu berichten. Und ich glaube, uns freut es dann vielleicht mehr, wenn es was Neues ist, so. Jetzt auch konkret zum Beispiel für WB, vielleicht du hast so viele Civ 6 Let's Plays gemacht, dass wenn jetzt Civ 7 halt so ein bisschen eine leicht optimierte Version von Civ 6 wäre, ist so, ja, viel Spaß damit, das jetzt alles nochmal zu machen sozusagen. Gegen jetzt kannst du dich komplett neu reinfuchsen, das ist einfach eine andere Art, Gaming zu leben vielleicht. Ich kann mir vorstellen, dass ein Punkt auch noch ist, dass auch deswegen unser Job ja tatsächlich ist, das Spiel nicht sofort abzutun. Das klingt jetzt blöd, aber als Kunde, du kommst rein, neues Ziff, Interface-Scheiße, du triffst die berechtigte Entscheidung, ich refunde das, das sieht billig aus. Keiner von uns würde das machen. Unser Job ist auf jeden Fall, das Spiel tiefer zu spielen. Selbst wenn wir finden, die erste Stunde ist scheiße, dann mache ich kein Civ 7 Review, das einfach ist, ich habe eine Stunde gespielt, ich fand das UI scheiße. Als Kunde hast du dieses Recht 100%. Du musst nicht fair sein als Kunde, du hast Geld bezahlt. Das Produkt gefällt dir oder nicht. Wohingegen Ach, wir tiefer gucken müssen, und ich finde, Civ 7 wird besser, wenn du tiefer schaust, weil du mehr und mehr siehst, was da alles Cooles drin steckt. Aber ich tue mich immer noch schwer damit, ehrlicherweise.
BB kratzt sich sein Haupt.
Ja, das Verbleiben, ne? Also ich glaube tatsächlich, ich habe auch den Eindruck wie Maurice, dass teilweise sehr viel Emotion dabei ist und teilweise auch Wut. Ich habe auch den Eindruck, den Stefan, den Steinwahl eben geschildert hat, dass viele Leute das Gefühl haben, dass ihnen was weggenommen wird. Da muss man auch einfach sagen, Gaming, Civilization Gaming allgemein, wir sind ja auch Teil der Gesellschaft. Und von dem, was um uns herum stattfindet. Und es gibt einfach die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren, gesellschaftlich in der Öffentlichkeit, da hat sich halt dieses Thema oder diese Haltung von mir wird etwas weggenommen, ich bin Opfer und jetzt nehmen die mir noch mehr weg und ich bin noch mehr Opfer und ich werde ungerecht behandelt. Das ist einfach eine Epidemie, gesellschaftlich. Extra als Disclaimer, das bedeutet nicht, dass Kritik an Civilization 7 Unfug ist. Ich habe haufenweise Kritik am User-Interface, an vielen Funktionen, die nicht sauber funktionieren. Die Crossplay-Geschichten gehen mir viel zu weit, dass wir da mitleiden müssen als PC-Spieler und mitmachen müssen, Sachen, die eigentlich nur die Konsolenleute Freude drin haben und so weiter und so fort. Ich habe im Video gemacht, Tops und Flops bei Civilization 7. Da waren genauso viele Tops und Flops, über ein Dutzend oder 20 auf jeder Seite. Ich habe haufenweise Kritik, aber diese Haltung, die damit einhergeht, nicht bei allem, bei einem Teil der Leute, die sich so aufregen, ist, glaube ich, wirklich diese Haltung, die wir auch gesamtgesellschaftlich erleben, dass Leute ganz schnell bereit sind, eine Wut darauf zu entwickeln, dass etwas, was ihnen am Herz liegt, was ihnen was bedeutet, was ihre Tradition ausmacht, ihre Identität als Gamer, dass ihnen das Gefühlte weggenommen wird durch Entwickler, die es wagen, das Civilization-Konzept revolutionär zu verändern und so viele Neuigkeiten einzuführen. Und auch, ganz wichtig, Crossplay. Neue Zielgruppe. Das erste Civilization, das auch erscheint, sofort zum Start, auf allen anderen Plattformen, auf PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Steam Deck, pipapo, überall, alles. Ranger Pascal hat eben erwähnt, wie gut es sich auch mit dem Controller spielen lässt. Und da gibt's einfach den harten Kern der Civ-Fans, die gewohnt sind, Maus, Tastatur, PC. Die bekommen mit, dass ein User-Interface erkennbar so designt worden ist, dass Crossplay und der Wechsel von einer Plattform zur anderen gut leicht möglich ist. Und dass man aus kaufmännischen Gründen ein mehr oder weniger ein Einheitsdesign entwickelt hat, das auf allen diesen Plattformen läuft. Da geht mir als PC-Veteran noch mehr unter die Decke und hat das Gefühl, mir wird was genommen. Ich muss mit diesem User-Interface leben, weil andere, neue Leute, die dazukommen, die nicht wie ich Veteran sind, wo nicht das Herzblut dran klebt, Neuankömmlinge, die bei uns reinkommen, für die muss ich leiden und beim User-Interface Abstriche machen. Ich glaube, es sind ganz viele emotionale Geschichten dabei auch.
Die da oben nehmen uns unser Ziff weg, hat jemand in den Chat geschrieben.
Ich stimme dir zu, dass die Welt ist wütender geworden im Allgemeinen. Das merkst du im Gaming auch. Und das ist immer wieder schade. Aber ich weiß nicht, ob das alle Strategiespieler sind ja eigentlich eher ein gesetzterer Haufen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu weit geht. Weil ich finde eben, viel von der Kritik ist trotzdem berechtigt. Aber Steinwall, du willst auch noch was sagen. Ja. Let's go.
Genau, es geht mir gar nicht darum, dass ich was sagen will, sondern ich will sozusagen das mal ein bisschen weiter treiben, nämlich uns einen Punkt vielleicht mal vornehmen, das, jetzt komme ich auf das zurück, was Ranger schon gesagt hat, diese Drittelsystematik, die Sache, dass gerade die erfahrenen Civ-Spieler wissen in etwa, wie sich so ein Civ entwickelt über die Teile. Und meine Wahrnehmung, und jetzt könnt ihr das gerne bestreiten, und können wir jetzt mal über das Spiel selbst reden, über die Veränderung reden, ist die, dass Civ 7 so viel radikal verändert hat, wie noch kein Teil vorher zu dem jeweiligen Vorgängerteil. Sie sind eigentlich von dieser Regel abgewichen, meines Erachtens. Es ist nicht ein Drittel alt, ein Drittel verändert und ein Drittel neu. Das ist meines Erachtens deutlich mehr neu als bisher. Und dass gerade diese Veränderung, dass das viele Spieler spüren und dass sie da erstmal sehr, sehr ja überfahren sind eigentlich von diesen radikalen Veränderungen, die das Spiel hat. Ganz vorneweg natürlich das Zeitalterwechsel und damit der Zeitalterwechsel und damit verbunden die Wahl von drei verschiedenen Zivilisationen, dass man nicht mehr das Land von vorn bis hinten durchspielen kann. Weil unabhängig jetzt davon, wie wir das finden. Wie schätzt ihr das ein? Sehe ich das richtig? Ist Civ 7 so radikal anders oder nehmt ihr das gar nicht so wahr?
Ich würde direkt da mal reingehen und würde sagen, ich glaube, das kommt, also im ersten Moment würde ich dir impulsiv zustimmen und sagen, ja, hast du recht. Aber ich glaube, es kommt uns einfach nur mehr vor, weil es halt so eine grundlegende Mechanik ist, die dadurch geändert wurde. Aber ich habe auch immer wieder mal darauf geachtet, während ich jetzt gespielt habe und weil ich auch häufiger mal Kritik am Gameplay gehört habe, wie es sich spielen soll und ähnliches. Und es ist im Grunde genommen, sobald ich in einem Zeitalter drin bin, ist es ein Civ. Es spielt sich wie ein Civ, es ist ein ganz normales Civ. Gut, Bauarbeiter haben wir dann jetzt nicht mehr, Straßenbau, der ist automatisiert. Das gab es auf Umwege schon in vorherigen Teilen. Ja. Dadurch würde ich sogar sagen, der Großteil von dem, was sich geändert hat, sticht halt so prägnant hervor und so ins Auge rein, dass man erstmal denkt, das komplette Spiel ist umgemodelt worden. Aber ich glaube trotzdem, dass die Drittelregelung immer noch dabei ist. Ja, und jetzt würde ich mich wiederholen, es ist halt einfach nur so ein fundamentaler Punkt, der geändert wurde.
Wie sehen die anderen das?
Ich finde, das
schon so wahr.
Ah ja, mach du zuerst. WB, zuerst. Ich habe genug geredet.
Danke. Also ich nehme es schon so wahr, dass der Sprung der größte ist, von einem Civ-Teil zum nächsten, hierbei von Civ 6 zu Civ 7. Ich stimme allerdings auch Pascal zu, dass wenn man das Spiel länger spielt, noch genug von Civilization drin entdeckt, dass es immer noch ein Civ-Spiel ist. Aber sowas wie die drei Epochen zum Beispiel verändern ja auch massiv das Spielgefühl. Weil das nicht mehr, der für mich allergrößte Unterschied von diesem Civ im Vergleich zu allen Vorgängern ist der, dass du bei den Vorgängern halt in der Regel irgendwann im Midgame nach der Hälfte einer Partie gemerkt hast, ich habe gewonnen oder ich habe verloren. Und dann konntest du weiterspielen, aber du musstest dich dazu zwingen. Ja. Weil du gesagt hast, nein, vielleicht gewinne ich ja doch oder ich will den Siegesbildschirm noch sehen. Aber es war danach nur noch mühsam, es hat nicht mehr Spaß gemacht. Haufenweise haben die Leute immer wieder neue Partien gemacht. Die Entwickler haben auch die Daten untersucht und haben auch früh verkündet. Wir haben uns alles angeschaut, der Anteil der Spieler, die das Late Game, das wir für sie designt haben, niemals spielen. Kein einziges Mal ist so hoch, dass wir mal eine Konsequenz ziehen wollten. Und das bedeutet jetzt, dass vom Spielgefühl halt was ganz anderes. Du hast die drei Epochen und gegen Ende einer Epoche beginnst du anders zu spielen. Du weißt, da tickt die Uhr im Hintergrund. Es gibt eine Prozentzahl von Zeitalterfortschritt. Du weißt nicht genau, wann die 100% voll sind. Aber du weißt, ich habe mir jetzt vielleicht einen Vorsprung erarbeitet bei der Kultur, bei den Naturwissenschaften, bei den beiden Forschungsbäumen. Meine Einheiten sind stärker, meine Wirtschaftspower ist stärker. Gleich wird wieder alles wegnivelliert. Gleich kommt der Zeitalterwechsel. Jetzt bin ich unter Druck, jetzt muss ich Gas geben. Dann versucht man noch schnell Beute einzusacken, Städte einzunehmen, Angriffskriege zu führen, auf den letzten Drücker eventuell fertig zu werden, bevor dann diese Fortschritte, die man sich erarbeitet gehabt, teilweise wieder weggemacht werden. Man nimmt ein paar Vermächtnisse mit und die Städte, die man bekommen hat, ein paar der Gebäude, die man gebaut hat, alle Gebäude darf man auch wieder mitnehmen, wenn die nicht mehr ganz so stark sind teilweise. Und dieser Kreislauf beginnt erneut. Du baust wieder an mit etwa mit den anderen auf einem Level, baust wieder Fortschritte auf und willst dann am Ende wieder zuschlagen. Das Spiel verläuft in Wellenbewegung und so bleibt es bis zum Ende spannend. Und das ist eine radikale Veränderung des Spielgefühls. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Folgen haben wird für alle Rundenstrategiespiele, weil das ein Beispiel dafür ist, nicht wie man es unbedingt machen muss, aber es ist ein Beispiel dafür, dass man es anders machen muss.
Das ist eine spannende These, weil ich habe das Gefühl, also ich stimme dir in dem, was du sagst, völlig zu, aber ich habe das Gefühl, wenn man jetzt die inhaltliche Kritik, mal abgesehen vom UI, jetzt auf den Punkt bringt, dann ist es, glaube ich, der die Spieler komplett die Lager auseinander treibt. Ich sehe das auch gerade im Chat, komplett unterschiedliche Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie es jetzt, WB, du hast jetzt deine Meinung schon gesagt, ich liebe Civ 7 schon also vor allem deshalb, weil sie diesen Zeitalterwechsel drin haben. Das finde ich das großartigste neue Feature an diesem Spiel. Ein Grund hast du eben schon genannt. Ich finde es toll, um einen zweiten Grund zu nennen, dass zum Beispiel die Zivilisation, auch wenn man sie jetzt wechselt, aber dadurch viel, viel unterschiedlicher sind, viel passender zur jeweiligen Zeit und viel relevanter sind. Früher hattest du eine Zivilisation, die hatten dann entweder ihre Vorteile, was weiß ich, in der Antike oder in der Moderne, und hast du ewig gespielt, ehe du da hingekommen bist, dann hat das meistens gar keine, spielt das gar keine Rolle mehr. Jetzt strahlen können die Zivilisation richtig scheinen in ihrem jeweiligen Zeitalter, und die sind auch toll designt, finde ich. Das sieht man auf den ersten Blick gar nicht, aber diese Ausrichtung, die jeweiligen dann haben, da versteckt sich dann eigentlich so viel cooles Zeug noch hinter, kleine Minispielmechaniken, die dann aber eine komplett andere Spielstrategie ermöglichen. Das nimmt man auf den ersten Blick gar nicht wahr. Also mich persönlich begeistert das richtig, dieses Zeitalterwechsel, und ich habe jetzt, glaube ich, 98 Stunden Civ 7 seit anderthalb Wochen gespielt. Ich kann mich erinnern, bei Release von Civ 6, boah, da war ich, glaube ich, nach 3 Monaten noch nicht so weit. Also mich hat's komplett gecatcht. Wie seht ihr den Zeitalterwechsel?
Nee, mich witzigerweise auch. Und ich glaube, um vielleicht auch mal, wie du ja auch richtig gesagt hast, mal wegzugehen von, warum sieht der Creator an sich es anders als der Steam-Spieler an sich, und welche dieser Meinungen ist mehr wert und welche ist rein emotional. Wenn man es einfach subjektiv auf mich als Person runterbricht, ist, glaube ich, einfach das Ding, es gibt ein paar grundlegende Ideen von Civ 7, die ich so gut finde, dass sie für mich im Vordergrund stehen. Also für mich ist dann das Spiel diese tolle Idee mit dem Makel UI und auch, muss man auch sagen, Bugs gibt es auch noch durchaus mehr, als es sollte. Und ein paar von euch haben ja unsere Multiplayer-Streams schon verfolgt, wo es dann doch etwas mehr Desyncs zum Teil gibt, als man sollte. Aber für mich rückt das dadurch in den Vordergrund. Wenn dich aber diese, und das wussten wir ja alle von Anfang an, ich glaube, das hat auch kein Creator je verschwiegen, dass es polarisierend wird. Das haben wir uns alle gedacht. Selbst wenn wir im Schnitt mehr auf der positiven Seite landen, jemanden, für den halt subjektiv das nicht landet, der nimmt dann sehr berechtigt die Schwächen natürlich viel stärker wahr, weil es ist eine blöde Idee mit auch noch einem kaputten UI. Ne? Da, okay, dann ist der Daumen runter auf Steam. Für mich ist es eine fundamental richtig geile Idee, die sehr viel angeht von dem, was mich am meisten an Civ 6 gestört hat. Und das ist aber vielleicht eine komische Aussage. Du sagst als Civ-Fan, eine der Sachen, die dich am meisten gestört hat, ist der Grundaufbau von Civ, ein Volk, ein Anführer durch die Epochen zu führen. Ja, irgendwie schon, weil ich halt dann Rom nehme und dann habe ich so gefühlt für 10 Minuten des Spiels den Legionär und danach eigentlich nicht mehr wirklich irgendwas, was sich nach Rom anfühlt, außer dass mein Anführer halt immer noch Trajan heißt und eine römische Rüstung trägt in der Moderne. Während ich hier halt in jedem Zeitalter wirklich das Volk, wie du sagst, super präsent habe. Und ich glaube, bei mir lustigerweise kommt ein wenig, ich bin ja ein großer Fan von Sammelkartenspielen und Deckbau. Und irgendwie so eine Civ 7-Partie über die 3 Zeitalter zu spielen, fühlt sich ein bisschen an wie Deckbau. Du mischst dir so einen Stapel an Boni zusammen, wo du immer mehr mit reinmischst, die du mitnimmst. Dein erstes Volk, das bringt dann Gebäude und Technologien mit, die du weiterträgst. Dann bringst du ein zweites dazu, du schaltest Skills frei, du hast diese 2 Mementos. Und zum Beispiel allein schon, wie cool das ist, wenn du am Anfang die Maya nimmst, übrigens Pro-Tip, nehmt die Maya in der Antike, sie sind lächerlich overpowered, dann hast du diesen absurden Distrikt durch die Zeitalter, der dir Produktion gibt, immer wenn du was erforschst. Und dann kannst du in der Moderne noch Wunder in 1-2 Zügen abschließen, weil du diesen lächerlichen Maya-Bonus vom ersten, aber du kannst das kombinieren mit jedem beliebigen Anführer, auch da wieder, ich liebe die freie Kombination von Anführern und Völkern aus einer spielmechanischen Sicht. Ich glaube, aus einer emotionalen Sicht mögen es Leute weniger. Und hier meine ich emotional explizit nicht abwertend, weil ich habe auch emotionale Sachen. Zum Beispiel Mittelalter ist immer besser als alles andere. Das ist zum Beispiel eine meiner emotionalen Biases, die ich einfach habe. Und ich stehe da auch dazu. Und ich werde Spiele auch nicht spielen, weil ich sage, das ist Weltkrieg, das ist langweilig. Das ist nur, um es mal klar zu sagen, es ist legitim, Spiele auch nach emotionalen Biases zu bewerten. Und für viele ist halt das auch schon bei Humankind. Da war es ja auch spielmechanisch eine interessante Sache, aber Leute mochten es einfach nicht. Aber wenn du es halt magst, wie in meinem Fall, mich hat es auch sehr abgeholt. Mehr als ich gedacht hätte sogar.
Vielleicht, wo wir jetzt gerade Humankind sagen. Humankind finde ich jetzt mal einen interessanten Punkt gerade, weil ich glaube, einer der häufigsten Sachen, die ich immer mal wieder gesehen habe, ist, Humankind hat das vorgemacht, Humankind hatte diesen Völkerwechsel mit drin und Humankind, da gefällt's kein und bei Civilization, da haben die Leute irgendwie Bock und sonst was alles drauf. Und ich finde, das ist etwas, was sehr interessant ist und vor allem auch ein bisschen zu kurz gegriffen ist. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, ich mochte die Idee damals schon in Humankind. Was das Problem bei Humankind damals gewesen ist, ist das komplette Gegenteil von 4X gewesen. Und zwar gab es ein Wettrennen darum, wer als erstes in die nächste Zeit geht und dann sich ein Volk wählen kann. Und wenn du dann am langsamsten gewesen bist, dann hast du absolut in die Tonne gegriffen und hast gerade mal die Resterampe noch zusätzlich daraus bekommen. Das heißt, der Snowball-Effekt, dieser schöne Punkt, dass wenn du mächtig bist, immer mächtiger wirst und wenn du schwach bist, immer schwächer wirst, der ist komplett auseinandergerissen worden. Das heißt, der Gute wurde immer besser und der Schlechte immer schlechterer. Schlechter. So, jetzt haben wir ein Wort daraus gemacht. Und das haben sie zum Beispiel bei Civilization 7 sehr gut, meiner Meinung nach, gut aufgenommen und das hat man gut bei unserer Multiplayer-Runde gesehen. Da gab es ja am Anfang diese Situation, dass die Barbaren vor meinen Stadttoren standen und sich dachten, gut, wir machen mal hier ein bisschen Feuer und belagern den mal ein klein wenig und dadurch hatte ich ja im ersten Zeitalter einen enormen Nachteil eine ganze Zeit über.
Ranger, es tut mir leid zu unterbrechen, aber ich warte schon die ganze Zeit auf den perfekten Moment, dir das zu gestehen. Weißt du, als du... Nicht am Anfang, aber als dann noch eine Stadt kam, weißt du noch? Und du dich gefragt hast, warum gehen noch immer mehr Städte auf dich? Man kann die ja mit Einfluss aufhetzen gegen einen Spieler.
Ich hab's dir doch gesagt, Ray.
Und als ich gehört habe, dass ein Konkurrent Probleme hat, habe ich mir gedacht, welch opportuner Moment, sicherzustellen, dass mein Grenznachbar vielleicht nicht mich überflügelt. 30 Einfluss hat es mich gekostet, Ranger. 30.
Und mich hat es 30 Lebensjahre gekostet, aber im Real Life.
Ja,
aber Ranger. Ich bin sprachlos jetzt. Ich kann meinen Satz nicht mehr weiterführen. Das ist wie ein Dolchstoß, nicht nur von hinten, sondern auch von vorne mit einem Lachen. Und du stehst im Hintergrund und lässt zwei andere auf.
Und unser zwei Zeitalter während des Bündnisses, das dem folgte, war komplett auf einer Lüge aufgebaut.
Aber Ranger, sei beruhigt, er hat trotzdem nicht gewonnen.
Das stimmt, du hast gewonnen.
Gut. Maurice, wäre das nicht der perfekte Zeitpunkt für das zweite Geständnis?
Wie? Ich glaube, ich habe nur einen.
Dick sieht so unschuldig aus. Ich hätte es hier beinahe abgenommen. Machiavelli, nach deinem Vorbild designed.
Ja, im Spiel. Ja. Die Wahrheit ist, ich habe das Spiel nur deswegen gut bewertet, weil sie natürlich mein Ebenbild ins Spiel gebracht haben. Das ist der eigentliche Grund. Aber lasst uns das mal kurz als Punkt speichern, weil ich finde, ja. Chat sagt auch gerade, ihr redet viel über den Zeitalterwechsel und das finde ich zeigt ein anderes, für mich fast noch cooleres System von Civ 7, nämlich Diplomatie und Einfluss. Aber bevor wir dazu kommen, sollte Ranger, wenn er noch in der Lage ist, natürlich noch seinen Satz von eben beenden, den ich so rüde unterbrach.
Ich kann jetzt nichts mehr sagen. Ich bin jetzt innerlich gebrochen. Du hast es geschafft, Maurice. Du hast es wirklich hiermit, du hast mich das erste Mal so sehr gebrochen, dass ich sprachlos bin. Ich sprachlos.
Endlich. Das heißt, das nächste Video, da heißt nicht Ziff bricht mich, sondern Maurice bricht mich.
Dieser Talk hat mich gebrochen.
Yes.
Alles
erreicht.
Ist der Thumbnail.
Ja.
In der Tat, also das Zeitalter im Chat wird, also das, wir haben ein strukturelles Problem. Wir alle vier finden diesen Zeitalterwechsel richtig cool. Jetzt gibt's niemand hier, der sozusagen die Gegenmeinung repräsentiert. Aber ich sehe im Chat unglaublich viele Leute, die es richtig schlecht finden.
Ja. Also, ich finde das so schwierig. Woran liegt das? Weil es ist ja, also es gibt ja da wirklich diese Dissonanz zwischen, ja, ne, und ich. Weil also, es ist ja, also das klingt jetzt wahrscheinlich so doof, aber ich finde es schon auch ein Punkt als Creator, der ein Sprachrohr hat, der vielleicht auch von Entwicklern gehört hat und so, ja auch für die Community sprechen zu können. Aber die Dissonanz ist hier wirklich einfach da, ne, dass sehr viele Creator hier eher zum Positiven neigen Und ja, die Community, ich meine, darf es ja auch nicht überbewerten, ne? Es ist ja immer noch 50-50, sogar 51% positiv. Es ist jetzt nicht so, als würden alle Spieler es hassen, ne? So die Hälfte der Community mag es. Ich bin sicher, es gibt auch noch einen Teil an Leuten, man sieht es an den Peak-Spielerzahlen, die es schlichtweg nicht gekauft haben. Entweder basierend auf den Steam-Reviews oder basierend auf, sie haben Videos gesehen zum Zeitallwechsel, sich entschieden, sie finden das doof. Also die gibt's ja auch noch, die jetzt gar nicht bewerten, so einfach durch ihren Nicht-Kauf bewerten. Und es scheint, als wäre das durchaus auch ein beträchtlicher Teil. Aber wie gesagt, ich tue mich super schwer damit, weil ich kann nicht anders, als es trotzdem zu mögen, auch trotz berechtigter Schwächen. Aber ich sehe euch natürlich alle hier im Chat, die ihr sagt, hä, was? Was labert ihr? Ist doch scheiße.
Erlaubt mir noch einen anderen Aspekt und dann von meiner Seite das Letzte zum Zeitalter. Weil ich finde den so toll, aber ich will einen anderen Aspekt erwähnen, der vielleicht auch dahin führt, warum manche damit nicht so richtig zurechtkommen. Ihr wisst ja, ich habe Geschichte studiert und ich finde diese neue Erzählung, die dieses Civ uns gibt, oder vielleicht noch größer gesprochen, das Geschichtsbild, was Civ jetzt im neuen Teil vermittelt, wahnsinnig faszinierend. Bisher war es eigentlich eine Art Power Fantasy für den Spieler. Die Power Fantasy, dass man etwas besser macht, als es in der Geschichte jemals möglich gewesen ist, nämlich dass man eine Zivilisation quasi aus dem Nichts, aus der Urgesellschaft heraus in eine strahlende Zukunft bringt und es eine absolute Kontinuität gibt, eine Linearität. Meine Zivilisation steigt auf, geht niemals unter und erobert dann den Weltraum. Das ist völlig historisch völliger Nonsens, aber es ist eine wahnsinnig coole Power Fantasy. Und diese wahnsinnig coole Power-Fantasy wird jetzt den Spielern weggenommen. Und zwar ersetzt durch ein, ich sag mal, Geschichtsbild, was vermutlich, es ist natürlich nicht irgendwie realistisch und authentisch, aber näher dran ist an dem, wie Geschichte tatsächlich gewesen ist. Nämlich, wir erleben in der Geschichte aufsteigende Zivilisationen mit krönenden Bauwerken und großartigen Eroberungen und Kultur, Philosophie-Höhepunkt, die dann untergehen, Ruinen zurücklassen. Und auf diesen Ruinen entstehen neue Zivilisationen, die nehmen Dinge mit, die sie dort finden, sowohl materiell als auch geistig, entwickeln ihre eigene Kultur. Es wird gleich wieder eine Hochkultur und dann gehen sie wieder unter. Und dann kommt neue. So, und das macht Civ 7 auf unglaublich clevere Art und Weise richtig gut, dass sie diese Geschichte erzählt. Und deswegen sind die Krisen auch so von diesem Storytelling tatsächlich wichtig. Das Zeitalter endet mit der Krise. Man kommt irgendwie, wurschtelt sich gerade so durch, aber die Story, die uns das Spiel erzählt, ist doch die, dass am Ende die Zivilisation doch an der Krise scheitert oder sich so verändert oder im Prinzip, dass sie dann nicht mehr so weiter existiert. Deswegen ist auch dieser Zeitsprung so wichtig. Denn es hat sich quasi, wir erleben die Krise oder das Untergehen nicht, weil Untergang ist langweilig zu spielen. Eine geniale Idee, einfach den Untergang weglassen und den Aufstieg der neuen Zivilisation auch weglassen. Wir sind einfach mittendrin, eine neue Zivilisation ist am Start und dann geht's los. Das ist ich glaube, deswegen hassen auch viele Spieler das, weil ihnen eine Power-Fantasy weggenommen wird. Und ich glaube, Spiele dienen häufig auch dazu, den Spieler zu ermächtigen, sowas erleben zu können. Und das wird ihnen jetzt weggenommen.
Sehr klug, kann ich mich nur anschließen. Eine Sache, die mir dabei auch auffällt, ist die Parallele, die ich persönlich mir einfiel zu Age of Empires 4. Weil das Spiel war ja auch erwachsener vom Geschichtsbild her als alle vorigen Age of Empires-Teile, die da erzählt worden sind. Und das wurde auch von der Stamm-Userschaft überhaupt nicht wohlwollend entgegengenommen. Also Age of Empires 4 hat ja abgeschworen den überstarken Heldeneinheiten, die ständig eine ganze Kampagne da sind, sondern hat wechselnde Helden gehabt, die auch nicht ganz so stark waren und hat auch Sprünge gehabt in den Zeitlinien. Hat also ein erwachseneres Zeitbild geliefert. Außerdem noch diese Blaupausen, die drüber gelegt worden sind, über Echtzeitaufnahmen in Zusammenarbeit mit der BBC aufgenommen, wie historische Orte heutzutage aussehen. Das alles ging in die gleiche Richtung, die Stefan gerade geschrieben hat, nämlich die Entzauberung von so einem kleinkindlichen Geschichtsbild, wo wir irgendwie glauben an überstarke Figuren oder glauben, dass wir diese überstarken Figuren sind, die als Helden durch die Weltgeschichte stapfen und das sind so Kleinkinderfantasien, die wir alle ausüben. Muss ich sagen, auch wenn das super kritisch klingt, genau deswegen liebe ich ja auch ehrlich gesagt meine 4X-Strategiespiele, vor allem die Menschheitsgeschichte nachspielen. weil ich in mir natürlich diesen kleinen Jungen habe, der gerne groß tut und der gerne so ein bisschen Großmannssucht ausleben möchte. Das weiß ich.
Du weißt gar nicht, wovon du redest.
Nicht selber. Nein, überhaupt
mir
gar nicht.
Mir ist sowas fremd. Machtfantasien in Spielen ausleben, was?
Ja,
würden, glaube ich, nur schlechte Menschen tun.
Also ich finde das nicht lächerlich, ich finde das okay, aber man muss natürlich auch sagen, es geht auch anders und wenn man es anders unter Erwachsene aufzieht, geht das auch mal.
Was mir auch noch ein Punkt ist, den man, glaube ich, noch anbringen sollte, dass tatsächlich, wir reden jetzt recht viel über so die kontrovers diskutierten Spielmechaniken, wir reden relativ wenig über das UI, weil, glaube ich, da irgendwie alle einig sind, dass das einfach nicht gut ist. Aber ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, zumindest im Effekt auf die Bewertung, weil ich durchaus einige Steam-Reviews gesehen habe. Auch übrigens nicht nur Leute, die am Anfang war so ein bisschen dieses Meme, 0,4 Stunden, Civ 7 ist doof. Inzwischen sind durchaus viele Top-Reviews auch von Leuten mit 20 Stunden oder sowas. Aber die schreiben durchaus oft so, mag's eigentlich spielmechanisch, aber ich bewerte es schlecht, weil Vollpreis und UI sieht aus wie halt wirklich eine Alpha. Also die Kritik ist gar nicht immer nur so auf die kontroversen Aspekte, witzigerweise. Es gibt ja auch vieles, wo sich Fans und Kritiker einig sind. Sie gewichten es nur vielleicht unterschiedlich. Und andere Sachen sind natürlich auch nochmal Dinge, die, glaube ich, auch wieder ein bisschen objektiver da sind, wo man sagen muss, es gibt noch Bugs. Es gibt auch durchaus KI-Schwächen. Ich meine, die gab es immer. Aber auf Reddit häufen sich gerade ein bisschen die Meme-Bilder von KI-Gegnern, die irgendwie so ihre eine Stadt noch so zwischen deine fünf Städte neben die Hauptstadt setzen, weil da halt gerade noch Platz war. Oder auch denkst so, ja, das hattet ihr schon mal gelöst, Leute. Da gab es mal eine Loyalitätsmechanik für sowas, ne, dieses Problem. Warum ist das eigentlich jetzt schon wieder ein Ding? Und dann gleichzeitig gibt es Städtelimit und Strafe für Städte-Niederreißen. Und denkst so, muss ich jetzt ernsthaft mit dieser Scheiß zwei Bevölkerung, KI-Stadt neben meiner Hauptstadt die ganze Zeit leben und werde bestraft dafür, wenn ich dagegen was mache. Also es gibt schon auch, finde ich, Schwächen, die einfach recht objektiv da sind, wo man sich fragt, ja, ist es vielleicht absolut ein gutes Spiel, das aber vielleicht, sagen wir mal, noch irgendwie ein paar Monate länger hätte im Ofen bleiben können? Das würde ich auch ganz klar einräumen, selbst als jemand, der es jetzt genießt und mag und von Anfang an mochte. Meine Theorie ist, das Finanzjahr endet im März, aber man hätte sich auch denken können, vielleicht ein bisschen mehr Zeit noch wäre schön gewesen.
Ja, lass uns ruhig über die Schwächen sprechen. Ich meinte, das Spiel hat viele gute Seiten und wir haben, glaube ich, nicht die Zeit, über die ganzen anderen Aspekte zu sprechen. Du hast schon Diplomatie angesprochen. Ich finde ja auch das Stadtbausystem ziemlich gelungen, die Entschlackung des Ganzen. Ich will einen Punkt ansprechen und ich glaube, neben der UI ist das ein Thema Balancing. Das hat man häufig eigentlich so in diesen 4X-Spielen, gerade den großen, dass das somit eines der größten Probleme ist. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt. Range, habe ich gehört, hat sein erstes Spiel auch schon auf Gottheit gewonnen. Da stelle ich mir die Frage, darf das sein? Darf ein 4X-Spiel so sein,
dass ja, Ranger seine ja, erste Partie ja, genau. Dass Ranger vor allem dann auf Gottheit gewinnt. Ja, ist klar.
Ja, ich meine, den kriegst du ja schon mit 30 Einfluss für eine Barbarensiedlung klein. Ne? Also,
Das war so klar, ne? Das war so also, klar. Aber ich gönne euch dieses Mal den Sieg. Dieses Mal gönne ich euch den Sieg.
Oh Gott, das nächste Multiplayer wird so schlimm.
Ich werde so auf dich gehen, das kann ich Gott, dir jetzt schon sagen.
Wir spawnen weit weg voneinander.
Ich finde das Hinreißende, wie er miteinander harmoniert, ein Bild der Eintracht, also so eine Frage wie Stefan, ans Publikum auch gerichtet. Ich frage mal unsere Zuschauer, ist ein Spiel, das Ranger gewinnt, eventuell zu einsteigerfreundlich? Eine Frage, die ich mal weiterreichen möchte. Also das ist
du machst es nicht besser als Gast hier, das muss man auch ganz klar sagen.
Aber um jetzt mal auf den
Ich würde mal kurz dabei bleiben, also sondern bei der
Sag
Gottheit.
Sag doch mal was dazu.
Also, und jetzt setze ich mich auch noch in die Nesseln selber dann damit rein. Ja, es ist dann zu einfach. Nee, also wirklich. Ich hab die drei Epochen sehr ambivalent erlebt. Und jede Epoche hatte irgendwie, oder Zeitalter hatte je für sich eine Herausforderung. Das erste Zeitalter habe ich sogar nur mit zwei Städten beendet, weil der Rest eingerissen wurde. Das Problem war, dass das allerdings nicht durch die KI-Verbündeten gewesen ist, sondern die mir relativ schnell ja aus der Hand gefressen haben, sondern die Barbaren einfach. Die Krise, die ist über mich drüber gerollt. Das zweite Zeitalter, dort konnte ich die Erkundung nicht ausspielen, weil der einzige Gegner, den ich hatte, quasi eine Art Gibraltar errichtet hat, mit dem ich nicht mehr aus aus meiner Bucht herausgekommen bin und deswegen einen Kampf im Inland die ganze Zeit hatte. Und erst im dritten Zeitalter, als ich dann also wirklich alle Sachen nutzen konnte und richtig Krieg führen konnte und auch wieder auf dem Kontinent Krieg führen konnte und es vorteilhaft gewesen ist, ich mit Benjamin Franklin und Preußen sehr militärisch-wissenschaftlich spielen konnte, erst dann konnte ich den Wissenschaftssieg für mich erringen. Und es war gar keine Herausforderung. Also mal unabhängig davon, was für militärische Buffs Preußen dann in der Moderne bekommt, der Gegner hatte nicht ansatzweise was entgegenzusetzen, wenn ich angegriffen habe. Und das Einzige, was er quasi noch hatte, um nicht noch schneller überrannt zu werden, ist, dass er, ich glaube, +8 auf Kampfstärke bekommen hat bei seinen jeweiligen Einheiten. Also das war wirklich ein Trauerspiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Während wiederum ich bei unserem Multiplayer die Gottheits-KI dann schon wieder anders wahrgenommen habe. Da habt ihr ja gesehen, die hat innerhalb von kürzester Zeit uns alle doppelt und dreifach überholt. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich punktuelle Sachen sind, ob das absolut von der Karte abhängig ist, aber auf jeden Fall muss daran noch geschraubt werden, weil ihr habt schon gesagt, wenn ich als erster von uns vieren das auf Gottheit schaffe, dann bin ich einfach extrem gut.
Ja,
eindeutig.
Ja. Ich glaube, was du ansprichst, ist durchaus ein wichtiger Punkt. So, wir haben alle noch nicht genug Daten, glaube ich, um hier einen Durchschnitt zu ziehen, weil ich hatte auch schon Spiele mit sehr gefährlichen KIs und welche mit wirklich sehr schwer. Also ich hatte auch mal einen Ashoka, der irgendwie nur eine Stadt gebaut hat. Gleichermaßen hatte ich gestern irgendwie einen Krieg in der Antike, wo ich dachte, vorgestern, das war meine 4 Uhr nachts Partie, also vielleicht war ich auch nicht ganz auf der Höhe, aber ich dachte mir, ich spiele es mal richtig schön militärisch, zum Beispiel auch mal zu erleben und spiele Karl den Großen mit den Feiern und Kavallerie und nehme dann diese Maurier, deren Kavallerie Kriegselefanten sind und überroll irgend so einen armen KI-Gegner so richtig. Und der hat einfach so hart seine Feuerpfeilbogenschützen gespammt, dass an die Städte kein Rankommen war. Ich bin da mit Kavallerie angerannt und aus dem Fog of War flogen 5 Pfeilsalven und so, okay, meine halbe Armee ist schon wieder tot. Also ich hatte auch Momente, wo die KI recht stark gespielt hat und rein subjektiv bin ich sogar ein Fan davon, dass der Schwierigkeit sich nicht endlos dadurch steigert, dass die KI immer noch offensichtlicher cheatet. Also das ist ja offensichtlich nicht der Fall diesmal, dass sie zum Beispiel, war es nicht sogar so früher in Gottheit auf Civ 6, dass sie mit mehr Städten anfängt? Das ist ja zum Beispiel ein Vorteil, den sie nicht so mehr ähnlich hat. Genau, das siehst du also ja.
Sie hatte mehr Siegler zum Start.
Genau, das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so, weil du siehst ja jetzt immer die Stadtliste und ich glaube, das ist nicht mehr so.
Ja, also lass dich weiterreden, nur 2 Sätze. Ja. Einer meiner Moderatoren, der Eisdrache, der Pierre, hat es bei uns auf dem Discord so aufgedröselt, der hat die Dateien sich angeschaut, welcher Schwierigkeitsgrad gibt, welche Bonus.
Oh, spannend.
Hat die Dateien untersucht und da kann man dann auslesen, Kampfkraftstärke oder mit wie viel Gratistext beginnen die. Ich hatte auch ein Entwicklerinterview mit Firaxis Games gemacht, mit 2 leitenden Entwicklern. Die sagten auch, das ist im Prinzip so ähnlich wie beim Vorgänger.
Okay.
Mit den Schwierigkeitsgraden und dem Cheaten.
Ich hatte es als weniger stark wahrgenommen, das Cheating, aber dann war das vielleicht auch nur subjektives Empfinden.
Aber tatsächlich habe ich auch das Gefühl, ich habe auch auf eine Gottheit eine Partie im Lauf, aber ich habe das Gefühl, dass ich deutlich besser mitkomme, schon im Midgame oder eigentlich auch schon im Early Game, das war bei Civ 6 nie der Fall, als früher, als bei Civ 6. Also Gottheit hat mir da eigentlich keinen Spaß gemacht, weil man super hardcore minmaxen musste in Civ 6, hatte ich das Gefühl, um da einen Stich zu sehen. Und das ist hier tatsächlich nicht so. Ich habe allgemein das Gefühl, das Spiel ist etwas einfacher. WB, du hast viel auf Gottheit gespielt. Jetzt auch schon oder wie schätzt
Nein,
du das?
Nein, jetzt noch nicht. Also wenn ich ein neues Spiel bekomme, spiele ich mit Absicht erstmal so, wie die meisten Leute selber auch spielen würden. Weil die sind einfach neugierig, die wollen über die Schulter gucken. Und ich halte, das finde ich persönlich an den meisten Zuschauern vorbei gezeigt, wenn man zu Beginn schon Gottheit macht. Ich steigere mich lieber allmählich dann.
Mhm. Interessant. Wenn ich ein neues Spiel habe, spiele ich immer die höchste Schwierigkeitsgrad, ja? um zu sehen, ob das Spiel mich, ohne dass ich es kenne, besiegt. Wenn es das tut, dann bin ich neugierig geworden, weil dann habe ich das Gefühl, okay, da lohnt es sich irgendwie zu investieren. Ja, aber wenn man, jetzt mal ernsthaft, wenn du quasi beim ersten Anlauf die höchsten Schwierigkeitsgrad da kein Problem mehr hast, weiß ich nicht, dann langweilt mich das.
Ja, aber du hast den wichtigsten Teil vergessen, dann kannst du nämlich auch sehr schwer in deinen Videotitel schreiben, ne? Das hast du vergessen zu erwähnen.
Okay. Oder dass du mal deinen Videotitel hast, du musst da jeden Tag drüber nachdenken.
Dieses Spiel bricht mich. Ja,
gut. Nee, also ich will jetzt nicht unendlich viele Kritikpunkte aufmachen. Also das ist sicher eine Baustelle, die man sich angucken muss, aber glaube ich, eine endgültige Bewertung noch nicht möglich ist. Das ich Thema. Nur
kurz eins noch. Eisdrache schreibt nämlich gerade, Gottheit hat wieder einen 100% Buff auf die Standardwerte, aber die zusätzlichen Starteinheiten hat sie nicht in Civ 7.
Ja,
genau. Dann hatten wir beide ein wenig auch. Recht. Also der Start ist weniger explosiv und das merkst du auch und ich finde, dadurch fühlt es sich angenehmer an, aber hat natürlich als Konsequenz, es hatte auch den Eindruck so, es ist ein bisschen einfacher geworden. Ich meine, ich bin da auch wieder so ein bisschen zwiegespalten, weil irgendwie so gefühlt, ich sage nicht, dass es damit gut oder richtig ist, aber welches Weltkarten-Strategiespiel ist denn im Singleplayer gut gebalanced? Crusader Kings ist viel zu einfach, Total War ist viel zu einfach, Age of Wonders ist viel zu einfach. Das
Old World ist glaube ich, in der Hinsicht sehr gut.
Stimmt.
Aber wo wir gerade bei Paradox sind, eine Unsitte der Paradox-Spiele hat Civ 7 jetzt übernommen. Es erklärt sich zu wenig, wurde ein paar Mal schon erwähnt. Das heißt, es gibt ganz... Achso, ich muss noch kurz als Disclaimer sagen, ich bin sehr gespannt, wie viele Leute hier drunter schreiben werden, wenn das hier erscheint, wo auch immer. WB hat die ganze Zeit nur Civ 7 gelobt, weil das passiert mir ständig. Ich erzähle ständig, wie doof das User-Interface ist und dass ich die Preispolitik bescheiden finde und das, was jetzt kommt, auch. Ich habe immer das Erlebnis, das finde ich so frappierend, weil ich immer denke, hey, nimm mich doch wahr, hört mir bitte mal zu. Ich kann immer so ellenlang Kritikpunkte auflisten, trotzdem heißt es immer am Ende, der ist gekauft.
Hey, was ich habe es nicht, cool, ne? Hab nicht zugehört gerade, sorry.
Das finde ich so krass jedes Mal, weil ich fühle mich also jetzt nicht wegen der Haltung, sondern ich habe immer das Gefühl, warum hören die mir nicht zu? Hallo, hier bin ich doch. Das finde ich jedes Mal super, super, super frustrierend. Ne?
Du schreist aber nicht laut genug. Wir sind doch im Internet, WB.
Ja, ja, genau. Wahrscheinlich bin ich irgendwie...
Du drückst dich zu gewählt aus. Das wollen wir hier nicht.
Ja, ja. Das kann es gut sein. Jedenfalls Thema Infopolitik. Ein dicker Fehler von Paradox übernimmt Civ 7 meiner Meinung nach und erklärt sich zu wenig. Es gibt viele Spielfeatures, die werden nicht vernünftig erklärt oder gar nicht. Oder bestimmte Informationen zu Spielelementen fehlen. Und ich befürchte sogar, dass es gibt ja zwei mögliche Gründe dafür. Der eine Grund ist fehlende Zeit, Schlamperei. Man wollte es machen, man konnte es nicht. Ne? Das heißt, eigentlich ist irgendwas fehlte. Manpower fehlte, Verstand fehlte, Zeit fehlte, sowas. Meine große Befürchtung ist eigentlich noch eine viel schlimmere. Die wollten das gar nicht. Die wollen bestimmte Dinge im Augenblick gar nicht erklären, weil die so drauf fixiert sind. Das Spiel muss einsteigerfreundlich sein. Wir wollen den Leuten einen sanften Spieleinstieg geben, dass sie sich denken, geben wir denen zu viele Informationen oder zeigen denen die Tiefe, die enorme Komplexität und strategische Tiefe von Civ 7, die es hier gibt, indem wir all diese Informationen auflisten, dann erschrecken die Leute und sind total geschockt und denken sich, nein, das schaffe ich ja nie. Mama, hol mich wieder ab von der Schule, ich will nach Hause. Irgendwas in der Art halt. Ne?
Ich könnte
mir aber tatsächlich... Das ist so.
Ich könnte es mir vorstellen, dass sie das Bestreben, vielleicht das noble Bestreben sogar hatten, ein so elegantes Civ zu designen, weil manche der Mechaniken sind ja auch elegant vereinfacht im positiven Sinne, dass du gar nicht exzessive Tooltips brauchst. Und sie dachten sich dann, ist doch super, aber das wäre dann eine ziemliche Fehlkalkulation gewesen, würde ich dir zustimmen. Wo ich dir widersprechen würde tatsächlich, sie haben da vielleicht einen Fehler von dem früheren Paradox übernommen. Das aktuelle Paradox zeigt ihnen, wäre eigentlich ein Vorbild für sie. Zum Beispiel Crusader Kings hat ja, glaube ich, als erstes Mal diese großartigen verschachtelten Tooltips gehabt, wo du auf einen Begriff gehst im Tooltip und dann kommt der nächste Tooltip, der dir den erklärt.
Old World hatte das vorher.
Echt? Noch früher? Mhm. Sehr gut. Ja. Dann hätten sie sich das da abschauen sollen.
Gates hat das als erstes gehabt.
Da kennt sich jemand aus.
Welches Spiel?
At the Gates, das ist von, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ist der Lead-Designer von Civ. Der hat dieses System entwickelt.
Was für ein tragisches, eine tragische Geschichte dahinter steckt hinter dem Spiel.
Und der war kurze Zeit für ein halbes Jahr bei Paradox. Und hat dieses Konzept Paradox quasi vererbt.
Oh, interessant. Ich habe ihn witzigerweise, glaube ich, war er nicht auf der Paradox-Con, wo wir uns kennengelernt
richtig.
Haben?
Richtig.
Das da heißt, da haben wir mit ihm geredet, in dem eineinhalb halben Jahr, John wo er Schaefer, bei dieser Firma war. Ja, schön.
John Schaefer. Ja. Okay.
Ja.
Ihr habt recht, ich glaube, das ist teilweise Absicht, aber ich glaube, der zweite Aspekt, was die UI betrifft, ist definitiv dieses Thema Konsolen. Denn sie haben, glaube ich, das ist meine große These, die grundsätzlich große Entscheidung gemacht, keine eigene Konsolenversion zu entwickeln mit einem eigenen Entwicklerteam, ist meine Vermutung, so wie Paradox es zum Beispiel gemacht hat, für CK3 und Stellaris. womit die aber auch Riesenprobleme haben, weil die dann immer 2 Jahre zurückhängen und die Fans super sauer sind, ehe sie die nächsten DLCs bekommen und das alles nicht gut klappt. Die haben, ich glaube, das ist meine große Vermutung, die haben gesagt, oder vielleicht auch ist auch der Publisher gekommen, hat gesagt, macht ein Civ, was eine Version hat, was in dieser Version auf allen Konsolen zu spielen ist, wo wir Cross-Plattformen hinbekommen, wo ihr quasi die DLCs, die Patches zeitgleich ausspielen könnt, wo alles möglichst gleich ist. Und das hat krasse Konsequenzen für die UI, weil da funktionieren halt Tooltips nicht so, wie sie da musst du halt mit Aufklappmenüs arbeiten. Da hast du eben auch keine Tastatur und kannst halt keine Städte benennen. Ne? Also ich glaube auch das spielt dann da rein. Also da, ich meine, sie haben sowas bestätigen die nicht, aber also mich würde wundern, wenn es nicht so wäre. Bevor wir, UI ist so ein Running Gag, aber lasst uns doch mal bitte jeder mal ein UI-Feature nennen, was ihn am meisten nervt.
Alles.
Soll ich mal anfangen? Eine absolute Kleinigkeit, was mich aber so richtig abfuckt. Und zwar, was mir fehlt, ist, wenn ich baue in den Städten und dann ist irgendwie das Gebäude zu Ende, fehlt mir die Information, die wurde bei Civ 6 auch irgendwann später nachgepatcht, was ich gerade zu Ende gebaut habe. Warum möchte ich das? Ja. Erstens, ich hatte damit irgendeinen Plan verbunden. Ich wollte gerne checken, was ist daraus geworden. Zum Zweiten will ich dann auch mir mal die Stadt, die wunderschön aussieht, angucken. Wie sieht denn das neue Gebäude aus? Wenn das 8 Runden gebaut ist, habe ich das doch längst vergessen, was ich da gebaut habe. Das ist das, was mir tatsächlich im praktischen Spielen so richtig auf die Nerven geht. Ich weiß nicht, habt ihr da auch so ein Feature, was euch nervt?
Nervt mich. Entschuldigung, du zuerst, Ranger.
Okay, danke. Ich würde noch mal kurz ansetzen bei dem, was du gerade gesagt hast, Steinwallen, bezüglich des UIs insgesamt. Ich denke wirklich, also es ist jetzt meine Theorie, ne, deswegen keine bestätigten Sachen hier. Ich denke wirklich, dass dort seitens des Publishers einmal aufgekommen sein wird, hey, entwickelt jetzt eine kostengünstige Version für das UI. Das, was dann hinterher für die PC-Spieler, dieser negative Impact, den können wir abfedern. Das können wir nachpatchen. Ich denke wirklich, dass da irgendwas gewesen ist und dass erstmal eine Version ist, die man für alle Crossplay-mäßig raushauen kann und dann kann man hinterher sich immer noch im Detail darum kümmern, dass man es genau zusammenfasst. Ich weiß, das ist eine große Theorie natürlich. So sehr ich Spiele von 2K mag, gibt's auch immer mal wieder Negativbeispiele davon. Zum Beispiel wie heißt denn das Basketballspiel da? Ich habe den Namen vergessen. NBA 2K auch oder so, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, das würde auch erklären, zusätzlich kombiniert natürlich mit den schnell negativen Rezensionen, dass sie so schnell parat waren bezüglich, ey, unser allerhöchster Prioritätspunkt ist, UI zu machen. Message from Phyrexis, als das nämlich rausgekommen ist, vor, ich glaube, am 6. Februar oder sowas, sehr, sehr schnell, dass sie darauf reagieren konnten, war, glaube ich, der 6. Februar. Ja, genau.
Das weiß jetzt ich jetzt nicht, ob das geplant war. Ich glaube, diese Botschaft war eher eine Schockreaktion. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit dem Ausmaß an Kritik gerechnet haben und dann, größtenteils negativ auf Steam, sehr gut. Zum Glück hatten wir schon geplant, auf UI umzuswitchen. Haben wir unsere vorgeschriebene Nachricht schon ready? Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür war der Backlash zu hart. Ich glaube, da war eher so, okay, jetzt hat im Studio 3 Tage niemand geschlafen, Krisensitzung durch, wir haben unsere ganze Roadmap durchgeschaffelt, lass mal raushauen, dass wir jetzt wirklich an dem UI arbeiten. Niemand hat erwartet, dass Leute da so hart drauf gehen würden. Und ehrlicherweise ja auch niemand von uns vieren. Ne? Wir hatten das Spiel alle gespielt. Wir haben alle auch Vorberichterstattung dazu. Ich glaube, keiner von uns hatte gedacht, dieses Interface wird so hart einschlagen, dass wirklich es so der
Hass. Da würde ich also kurz einmal mein größter Kritikpunkt, zumindest in meinem
Video. Ja, genau.
Aber hattest also, du gerechnet, okay, dieses UI wird sorgen für größtenteils negativ zum Launch?
Ich bin immer noch nicht der Meinung, dass das UI vor allem das Problem ist. Das sind diese anderen Sachen, die jetzt alle zusammenkommen und dann sehr leicht kritisieren kann, aber da kommt viel zusammen. Aber Ranger, ich finde, du wurstelst dich ein bisschen raus aus meiner eigentlichen Frage.
Nee, da wollte ich hier hinzukommen. Vielleicht nur, um das nochmal kurz richtig zu stellen, also jetzt nicht, dass das geplant gewesen ist, so darauf zu reagieren, sondern eher, dass das ein Risiko gewesen ist, dass man zumindest seitens des Publishers bereit war, in Kauf zu nehmen. Das ist mehr so die Kernaussage, die ich dahinter packen würde. Und das Negative, was mir beim UI am meisten auffällt, ist die fehlenden Tooltips, über die wir gesprochen haben. Viel zu wenig Mouse-Over-Tooltips, viel zu wenig davon. Es gibt die manchmal, ich würde sagen, gut 80% davon sind ohne. Und ich mag das einfach lieber, diese Lesbarkeit da rauszuhaben, wenn ich jetzt irgendwo drüber gehe, dass mir direkt dazu geschrieben wird, was ist das, was ist das, was ist das. Das ist für mich eine der schönsten Sachen, die es in einem 4X-Spiel geben kann, dass ich alles schön lesen kann davon.
Oder WB? WB, gerne. Nee. Ich habe ja gerade Ranger unterbrochen, jetzt darf WB dafür weiterreden.
Und wie schön, jeder darf und wer darf mich dann unterbrechen?
Ja, ich das macht das Maurice wissen, gleich. Aber ich,
das ja, ist egal. Nein, ich schweige also, jetzt.
Ich unterbreche mich einfach selber beim nächsten Mal. Ich wollte Folgendes sagen. Okay, jetzt rede ich weiter, weil da wurde nicht entschlossen genug eingehakt. Nein, also die Frage, was nervt mich beim UI besonders? Als Beispiele, das, was Stefan gesagt hat, Baumenü, man sieht nicht, was vorher gebaut worden ist. Die Ressourcenverwaltung, in der man frühzeitig scrollen muss und die total, wo man total altmodisch, wo es keine vernünftige Sortierung gibt der Städte, zum Beispiel Städte oben, Gemeinden unten oder Anzahl der Ressourcen, wie die Städte gelistet sind, man muss ewig scrollen, es ist kein System dahinter. Das nervt mich zum Beispiel auch, der nervt mich ganz doll und massiv. Nerven mich zwei weitere Dinge. Das eine ist beim Überbauen von Gebäuden, dass man, also von Gebäuden aus dem vorigen Zeitalter, die man im neuen Zeitalter unterbaut, dass nämlich klar genug angezeigt wird. Mir wird angezeigt, was ich überbaue, aber nicht, was das in der Basisversion nochmal brachte.
Ja.
Dass also meine Bibliothek überbaut, die im ersten Zeitalter, was weiß ich, glaube 2 oder 3 Forschung bringt, dann wird mir das nicht angezeigt. Und auch die Kosten nicht. Das heißt, ich muss erstmal das wieder abbrechen. Muss dann innerhalb derselben Stadtliste dann links oben klicken auf so ein kleines Buchsymbol und dann ploppt auf der anderen Seite wiederum eine Liste auf der Gebäude, die ich potenziell gebaut habe. Nein, da noch nicht. Ich muss nochmal eine Registerkarte anklicken. Da ist die Liste aller meiner Gebäude. Ich suche und scroll runter. Da ist die Bibliothek. Ich merke mir alles, ich bewerte es, ich gehe zurück. Und dieses ähnlich furchtbar konfuse Spiel, und das ist kein Diss gegenüber Konfuzius, obwohl ich mich total über den aufrege, weil er immer so stark spielt. Die nächste konfuse Geschichte ist auch noch im Spiel drin, wenn man...
Da musst du unterbrochen werden, weil du solltest das Mieseste nennen und nicht...
Ich weiß nicht.
Dann läuft einfach ohne mich weiter.
Ich habe auch noch eins.
Ja, die sind unfassbar, ne, WB? Ich bin auf deiner Seite.
Unterschreibe ich alles so, vor allem das Überbauen. Aber eine Sache hat mich noch mehr genervt, und zwar, dass du bei der Volkswahl nicht siehst, welche, ich sage immer Technologien, das ist ja nicht Ausrichtungen, aber Forschungen halt, welche einzigartigen Forschungen dein Volk hat. Weil das Bild eines Volkes ist nicht komplett ohne die. Die sind ja zum Teil extrem signifikant, geben ja richtig krasse Boni. Und zum Teil ist dann sogar so, dass dann da die Ausrichtung des Volkes steht, das ist ein diplomatisches Volk. Und ich lese die Einheit, den Bonus und das Gebäude durch und das ist nichts Diplomatisches drin. Ich so, wo ist das jetzt diplomatisch? Und dann, alle 4 Civics, die es hat, sind super diplomatisch. Und dann muss ich immer die Entwickler-Website aufrufen, die auch eine Volksübersicht hat, wo die drinstehen. Aber die Ingame-Übersicht hat die nicht. Das hat tatsächlich mich am meisten genervt, weil es am ehesten tatsächlich das ist, was mich daran stört, die Stärken des Spiels auszukosten, weil ich ja genau das geil finde. Boah, okay, jetzt hatte ich Anführer A, jetzt hatte ich Himiko plus Maya in der Antike. Wen nehme ich am besten für das jetzt? Also ja, puh, weiß ich nicht. Muss mal gucken, was bringen die eigentlich genau? Die Civic ist toll. Das fand ich, WB, unterbrich mich. Komm, go.
Ja, jetzt möchte ich auch mal was zu dem Thema sagen dürfen, was ich doof finde im User. Okay, das war zu dick aufgetragen. Nee, was mich im Ernst super, super, super nervt, vielleicht sogar am meisten überhaupt, das ist der Zeitalterwechsel, wenn mir diese Vermächtnispunkte angezeigt werden. Ich überlegen muss, welche der Punkte investiere ich in welche Bonus. Ne? Und um zu wissen, ob ich überhaupt bestimmte Punkte in bestimmte Attribute investieren will, muss ich erstmal wissen, was ist denn da im Skill Tree drin des Anführers. Und um dorthin zu kommen und mir die Informationen zu holen, muss ich einmal die Seite abwählen, ein Klick. Einmal mein Anführerporträt aufrufen, zweiter Klick. Einmal auf die Attributsüberschrift draufklicken, dritter Klick, dann sehe ich alle Attribute. Eventuell muss ich noch den Tab wechseln, vierter Klick, dann mache ich das wieder zu, fünfter Klick, dann mache ich das Fenster zu, sechster Klick, dann rufe ich die Vermächtnispunkte wieder auf. 7 Klicks, um an eine Info ranzukommen.
Und jetzt kann ich noch toppen. Wenn du das gemacht hast und in dem Zeitalter bist, gibt es keinen Ort, wo du dir deine gewählten Vermächtnisse, weil da sind teilweise heftige Boni drin, die kompliziert sind. Zum Beispiel für jede irgendwie 5 Zufriedenheit kriegst du ein Kultur. Ja, das kann man aber auch mal nach 3 Tagen vergessen haben, wenn die Session fortsetzt. Steht nirgendwo. Okay, aber wir können diesen Reigen des UI-Frusts könnten wir noch unendlich fortführen. Lass uns das lieber nicht machen, sondern ich würde gerne zu dem letzten kommen, nämlich so ein bisschen ja. Ausblick und damit auch zu einem schon ebenfalls polarisierenden und inzwischen auch hart umstrittenen Thema kommen. Nämlich, ist das dritte Zeitalter, so wie es jetzt konzipiert ist, eigentlich fertig, designt? Wird da noch was kommen oder wird gar ein viertes Zeitalter kommen, das uns vorenthalten wird und die bösen Entwickler schon fett geplant haben als dickes DLC? Ranger.
Ich habe jetzt eine unfassbare Theorie, was dazu kommt. Und wenn das so
aufgehen sollte, dann habe ich nicht mal was dagegen. Tut mir leid, das
Warum hast du wieder 30 Einfluss ausgegeben, oder warum?
Das finde ich okay, aber ich bitte um eine kleine Pause. Ich möchte Alufolie holen, um meine Aluhut zu lassen.
Nee, das ist ja aber der Fall.
Hau die Theorie raus, go.
Ich habe schon mal eine ähnliche Theorie von dir, lieber WB, gehört. Passt auf. Also, es wird noch ein viertes Zeitalter geben, das irgendwie sich mehr mit der Moderne und der Postmoderne auseinandersetzen wird, wo wir ein bisschen mehr auf die Raumfahrt gehen werden, etc., etc. Danach wird es ein fünftes Zeitalter geben, bei dem wir den Planeten, vielleicht ist es auch im vierten Zeitalter, bei dem wir den Planeten verlassen und dann Alpha Centauri-mäßig auf einem neuen Planeten beginnen werden, weil dafür gibt es 2 Gründe. Das erste ist, wir fangen sowieso immer wieder quasi von null nicht an, aber wir können irgendwo landen und je nachdem, wie gut wir uns vorbereitet haben, die Rakete losschicken, ist es dann gut oder wird das ein bisschen unterstützt, sind ein paar zusätzliche Gebäude dabei und ähnliches. Und das andere ist, eigentlich haben die das schon gemacht in Civilization 7 und zwar Civilization Colonization ist genau da drin verarbeitet worden in Civilization 7, nämlich im zweiten Zeitalter. Nur halt nicht als Hauptfokus, sondern als ein Teil davon. Und daher könnte ich mir sehr gut vorstellen, ich hoffe sehr, dass es in diese Richtung gehen könnte und man dann vielleicht sogar ein bisschen Abwechslung noch mit reinbringen kann und dann würde ich denen das ehrlich gesagt gar nicht so übel nehmen, wenn das hinterher noch kommen könnte.
Okay, wilde These, aber sehr, sehr spannend. Was sagen die anderen beiden? Viertes Zeitalter, fünftes Zeitalter oder vielleicht gar kein neues Zeitalter?
Ich habe meine Meinung mehrfach in den letzten Wochen gewechselt und jetzt wechsle ich sie zum allerletzten Mal. Oh. Bis in alle Ende aller Tage wird das meine Meinung sein.
Exklusiv es hier in der Ehrenrunde. Die letzte Meinung, genau, des WB.
WB enthüllt seine letzte Meinung vor dem Tode. Es wird ein viertes Zeitalter kommen. Und das ist das Atomzeitalter, das Atomic Age. Und woher weiß ich das so sehr? Im Ernst, es wurde doch gerade. Also es gibt mit einem einfachen Texteditor, also mit dem simpelsten, was es an PC-Programm überhaupt existiert, ne? Findest du eine Datei, da steht halt drin, Atomic Age ist angelegt in Civ und genau da, wo die anderen Zeitalter auch definiert werden. Kannst du mit einem Texteditor aufmachen, du kannst in der Umgebung auch nachlesen, was sind die Wunder, die noch kommen, was sind die Anführer, die noch kommen. Welche Zivilisationen kommen noch? Island, Piratenbucht, die Asien, asiatische Weltwunder. Alles aufgelistet und halt speziell auch das Atomic Age. Und dazu kommt außerdem noch, dass du ja dann, wenn du das letzte Zeitalter im Augenblick schon spielst, dann stehen ja unten bei den Vermächtnisbäumen, steht ja unten drin in der Ecke, das Ziel, erwerbe Vermächtnispunkte fürs nächste
Zeitalter. Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Das haben die vergessen rauszunehmen. Da steht da. Und wenn du den Sieg errungen hast im dritten Zeitalter, dann wirst du nicht gefeiert mit der Überschrift Partie gewonnen oder das war's, Ende, sondern steht da Sprung ins nächste Zeitalter oder irgendwas in der Art. Also es ist das schlecht getarnteste Geheimnis ever hier, ne?
Und dann auch kritisierenswert, weil das spricht ja schon sehr dafür, dass das rausgenommen wurde und eigentlich Teil davon sein sollte.
Ja, aber die Frage ist, warum, Maurice? Die Frage ist, warum? Und es gibt ja 2 Möglichkeiten. Das eine ist so ein geschäftsmäßiger Grund, ne? Kurz vor Schluss meldet sich Dokeyen, sagt mal Entwickler und sagt, hey, Geschäftsbericht, müssen wir schnell noch auftunen. Ihr habt das Spiel fertig, schneidet bitte mal ein Viertel raus. Das verkaufen wir später extra mit dick Butter drauf. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die ich eher glaube, ist die, das Spiel hat an vielen Punkten erkennbar ein verschiedenes Level von Polishing. Bestimmte Dinge sind sehr gut gepolished, Stichwort Grafik, bestimmte andere Sache, Stichwort User Interface, ein Thema, über das wir auch noch reden sollten, das User Interface. Da ist das Niveau erkennbar ein niedriges. Mhm. Und ich denke mir einfach, denen ist am Ende die Puste ausgegangen. Die haben irgendwann die Reißleine gezogen und haben gesagt, wir schneiden das vierte Zeitalter raus. Man bekommt ja auch mit von einem Zeitalter zum nächsten, es wird immer gepolischter. Die Moderne ist am wenigsten gepolished. Das Atomzeitalter haben die irgendwann rausgeschnitten, weil sie sich gesagt haben, wir haben so viele Baustellen noch. Es ist so schwer, rechtzeitig gut fertig zu werden. Das nehmen wir raus, das gucken wir uns später an.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, da spielt der Geschäftsbericht, hatten wir gerade, eine Rolle. So dass, ich meine, ich finde, man ist da immer sehr schnell bei der böse Publisher. Ich finde, eine Lanze kann man durchaus mal brechen. Das Ding war jetzt sehr lange in der Entwicklung, ne, müssen wir so ehrlich sein. Wir kennen die Gründe hinter den Kulissen nicht. Wir wissen auch nicht, wann es angefangen wurde, glaube ich, offiziell. Aber es kann, glaube ich, um hier voll fair zu sein, auch sein, dass Firaxis vielleicht wirklich so lange gebraucht hat, dass irgendwann der Publisher sagen musste, Leute, es muss jetzt irgendwann mal raus. So, wir haben hier nicht ewig Budget, dass ihr noch 2 Jahre an den Zeitaltern rumdoktern könnt. Ist auch eine Option. Ich sage das nur, weil es ab und an schon auch passiert ist. Ne? Also zum Beispiel EA hat bei BioWare viel kaputt gemacht. Aber wir wissen auch, dass zum Beispiel bei Anthem EA diejenigen waren, die gesagt haben, lasst mal bitte das Fliegen drin, weil BioWare das rausstreichen wollte. Also manchmal ist auch der Entwickler kriegt vielleicht Sachen nicht auf die Kette und vielleicht auch aus guten Gründen, weil kompliziert. Aber ich glaube, das spielt da wirklich eine Rolle. Aus welchem Grund auch immer, es wurde beschlossen, das Spiel muss jetzt mal raus. Ob das gut oder falsch war, ne, wir kennen die internen Prozesse nicht. Es gibt andere Faktoren noch dabei, die zum Beispiel eine Rolle spielen könnten. 2K hat jetzt angekündigt, im September kommt Borderlands raus. Wir wissen, die haben dieses Jahr noch einen kleineren Release namens GTA 6, der irgendwann kommen muss. Vielleicht war auch einfach Leute fürs Geschäftsjahr, wir brauchen jetzt eher was, das früh kommt. Wir können Civ nicht im Monat von GTA 6 bringen, wann auch immer das sein wird. Kann 1000 Gründe haben, aber ich glaube am Ende, das war derjenige welche. Aus strategischen Gründen, aus Ressourcengründen, was auch immer, war jetzt der Zeitpunkt, wo sie es rausbringen wollten und dann kam es halt in dem Zustand raus, in dem es ist. Ist meine These dazu.
Ich finde es schön, dass wir das Thema jetzt hier am Schluss haben, weil eine schöne Kontroverse, denn ich bin anders. Ich glaube nicht, dass es ein viertes Atomzeitalter geben wird. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Erstens, was ihr dieser...
Ich halte dich fest.
Ich habe das so okay gekauft, Stefan. Also,
vielleicht wird es ein viertes Zeitalter geben, aber das wird nicht das Atomzeitalter sein, sondern dann eher das Aluhut-Zeitalter von Ranger. Das halte ich nämlich für tatsächlich... Das halte ich nicht tatsächlich erstens für die coolere Idee und die realistische. Aber egal. Warum glaube ich nicht, dass es Atomzeitalter wird? Erstens, ich habe auch diese Data-Mining-Geschichte bis wir vor. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht habe ich auch nicht richtig verstanden, gibt es eine Datei, die irgendwie ganz unscheinbar heißt und da haben sie eine einzige Zeile gefunden und da steht drin Age Atomic Shell. Darauf basiert jetzt die gesamte Theorie. Alles, was du eben genannt hast, Zivilisation und die Wunder, die haben alle nichts zwingend mit dem Atomzeitalter zu tun oder mit modernen Zeitalter zu tun. Im Gegenteil. Da sind Zivilisationen genannt, die auch irgendwie in der Antike. Zweitens endet das Spiel ja schon jetzt auch mit der Atombombentechnik, glaube ich sogar mit der Wasserstoffbombentechnik. Das würde irgendwie inhaltlich überhaupt nicht funktionieren, ein Atomzeitalter jetzt ranzuhängen. Entweder müsste es ein Informationszeitalter sein oder irgendwie postmodernes Zeitalter, so mit leichten Zukunftstechnologien. Ich halte, das Spiel endet in den 50er, 60er Jahren. Ich behaupte, das hat überhaupt gar keine Substanz für ein ganzes Zeitalter, jetzt, weiß ich, von 1960 bis 2030 zu spielen oder so. Meines Erachtens reicht der Content nicht. Was ich glaube, dass sie in einem ersten großen DLC das dritte Zeitalter aufpimpen werden, es vielleicht noch etwas länger machen werden, um sozusagen das übliche Ende ein bisschen befriedigender zu gestalten, dort noch einen Weltkongress einfügen und dann Features noch in den anderen Zeitaltern einfügen. Weil rein kommerziell wissen wir von anderen Firmen, dass Content, der nur Endgame-Content darstellt, super schlecht angenommen wird. Weil du spielst ja in der Regel nicht, du gehst jetzt nicht, startest nicht im vierten Zeitalter, sondern du spielst eine gesamte Session. Die Spieler zu motivieren, DLC zu kaufen, was irgendwie ganz am Ende nach 30 Stunden, dann das ist, glaube ich, auch kommerziell nicht gut. Was ich allerdings, glaube ich, kommerziell funktionieren würde, wenn das vierte Zeitalter, so wie Rangers es beschreibt, sich so radikal unterscheidet von dem bisherigen Spiel, Warum nicht? Ja, klar. Dieses Zeitalter-System, was wir haben, ist cool modular, dass das funktionieren würde, dass alle plötzlich auf einem anderen Planeten starten und es da dann nochmal losgeht. Das finde ich tatsächlich auch die viel irgendwie so kommerziell interessanteste Variante und auch ja überhaupt coolere Variante, als da jetzt noch irgendwie 60 Jahre ranzupappen in einem eigenen Zeitalter. Das trägt meines Erachtens nicht.
Ich hatte mir so ein bisschen als zynischer Sack tatsächlich mein erster Gedanke für das nächste Zeitalter war, ihr habt es ja auch schon ein bisschen angesprochen, Informationszeitalter.
Ja.
Und aber so richtig hart auch reingegangen in diese ganze digitale Kriegsführung, die wir heutzutage erleben. Mhm. Also wirklich im Sinne von, jetzt ganz blöd gesagt, der Kultursieg ist, du baust russische Trollfarmen auf, die die Regierung der Gegner destabilisieren.
Aber das würdest du doch nicht Atomzeitalter nennen.
Nee, das würde ich ja Informationszeitalter nennen.
Ja. Denn deswegen passt das mit diesem Ding eigentlich überhaupt nicht, oder?
Das stimmt. Und gleichermaßen, ich kann mir tatsächlich, ich würde Rangers Alu-Theorie, ich kann mir das gut vorstellen, dass dieses Ziff ja sehr modular erweiterbar ist und es theoretisch, finde ich, wirklich geht, dass du diese Zeitalter theoretisch ja endlos fortsetzen kannst, ne, bis weit in die Zukunft. Und ich fände das irgendwo cool. Ich finde auch, dass dieses Ziff in mancherlei Hinsicht, also in mancherlei Hinsicht sehr gut auf künftige Erweiterungen ausgelegt ist, was erstmal auch wie ein Kritikpunkt klingt und zum Teil auch ist, weil manche Sachen hätte man auch drin lassen können schon von Anfang. Aber zum Beispiel in Civ 7 würde ich mich viel mehr freuen über neue Anführer als in Civ 6, weil ich direkt mir denke, die kann ich mit all den bisherigen Völkern und Mementos kombinieren. Holy shit, da geht ja so viel. Versus in Civ 6 war so, ah, es gibt jetzt einen neuen alternativen Anführer für dieses Volk. Das ist ja voll cool. Das ist das exakt gleiche Volk mit einer Textzeile, die sich jetzt anders spielt. Das ist ja Banger-Content hier. Während bei Civ 7 das halt, finde ich, teilweise viel mehr bringt.
Maurice, ja. Du lieferst mir den wunderbaren Übergang zum letzten Thema.
Ne? Yes.
Trifft, denn es wurden noch keine großen Add-ons, wurde eine Menge richtig abmelken werden. Es wurden eine Menge Mini-DLCs angekündigt mit Kulturen, mit Anführer, mit Wundern. Das ist was Civ 6 schon am Ende richtig, also 2K mit Civ 6 gemacht hat. Das scheint jetzt ein großes Ding zu werden. Scheint auch einige zu frustrieren. Wie seht ihr das? BB, freust du dich auf diese Ergänzungen, so wie Maurice auch?
Nee, nein, nicht so. Also diese Ergänzungen sind mir zu klein, habe ich ja schon gesagt. Ich hätte gerne größere Ergänzungen. Ich finde das legitim, sowas rauszubringen. Ich finde die Bepreisung etwas zu hoch dafür. Und was ich bemerkenswert finde, ist allerdings, das hängt ja eng damit zusammen, das Tempo, in dem Omnic-Patches stattfinden, weil ja normalerweise die DLC-Politik nicht nur bedeutet und deren Preispolitik, dass der Publisher Geld einnimmt, sondern dass der Publisher auch Geld ausgibt für die weitere Pflege des Spieles, die sicher hier über Jahre hinweg erfolgen wird. Und das Tempo, in dem im Augenblick viele kleine Patches rauskommen, finde ich bemerkenswert. Das nicht jetzt lobend bemerkenswert, bitte nicht missverstehen. Also nicht von wegen, das ist ja bemerkenswert, sondern eher so ein, oh,
das wieder ist dieser Hype-WB, der kein einziges negatives Wort diesen ganzen Talk verloren hat. So da ist er wieder. Ja.
Aber es ist tatsächlich dieses bemerkenswert, dieses bemerkenswert, weil die jetzt beim dritten kleinen Patch schon den Haken rausgenommen haben bei Crossplay-tauglich. Die haben jetzt zum ersten Mal schon sofort ohne gefühlte Not ein Patch rausgebracht, bei dem sie das eherne Gesetz, alles muss Crossplay möglich sein, aufgehoben und gesagt haben, wir wissen nicht, wann die anderen Konsolen diesen Patch bekommen. Bleibt dabei, erfahren demnächst das Neueste. Ich klicke schon wie Trump am Ende einer Pressekonferenz. Das heißt, man war, und das finde ich bemerkenswert, weil das sorgt ein bisschen für Hoffnung bei mir, dass sie eventuell auch all die anderen Wünsche, die ich habe als PC-Veteran, so ein paar davon auch aufgreifen. Das User-Interface, wir haben ja noch gar nicht über das User-Interface geredet, eventuell auch ein bisschen mehr anpassen an uns PC-Spieler beispielsweise.
Ich möchte übrigens noch eine Sache richtigstellen, tatsächlich, dass ich finde grundlegend Civ 7 spannend erweiterbar. Ich finde auch nicht diese konkreten DLCs, wie sie angekündigt haben, super geil. Erst recht nicht zu. Also ich freue mich auf neue Anführer in Civ 7. Ich finde jetzt nicht unbedingt, ich meine, ich muss selber nochmal gucken, irgendwie 30 Euro sind das dann für so ein Paket aus bisschen Anführern und Völkern, oder? Wie war das? Und der Gratis-Content, und das fand ich eigentlich das Blödste daran, ich muss nochmal nachschlagen, wenn ich jetzt nichts Unsinniges erzähle, Aber war nicht der Gratis-Content dann irgendwie natürliche Wunder? So most useless Content ever, mehr oder weniger? Das ist dann das, was gratis kommt? Die sind auch kostenpflichtig mit drin.
Die gehören auch mit
dazu. Vier neue Naturwunder. Ist ja super spannend.
Man zahlt 10 Euro dafür, dass Gwendo Christie sagt zu irgendeinem Naturwunder, wow, how amazing, in ihrem schönsten britischen Englisch.
Also ich habe es jetzt gerade nochmal aufgerufen, es sind 30 Euro für Karthago, Ada Lovelace, Großbritannien, die neuen Wunder, die Naturwunder, Simon Bolivar, Bulgarien und Nepal. Das sind also ein paar Völker, zwei Anführer und vier Naturwunder.
Oh, das finde ich cool. Habe ich gehört. Bulgarien mit super. Der WB-DLC kommt für alle kostenpflichtig. Ja. Ein Schritt zur Weltherrschaft.
Also, ich hoffe, du wirst beteiligt.
Ich meine, konkret finde ich, kann man an einem, glaube ich, auch wieder die emotionale, aber in dem Fall finde ich verständliche Kritik festmachen, dass Großbritannien als DLC-Nation kommt. Das ist irritierend, glaube ich. Ich glaube, damit haben sie sich keinen Gefallen getan. Ich verstehe, dass jedes neue Civ diese Gratwanderung hat. Wir müssen genug Bekanntes und genug Neues reinbringen. Und wir wollen auch nicht einfach nur, es sind alle großen westlichen Nationen drin und sonst nichts Originelles. Aber ich finde, hier ist sogar Großbritannien in der Moderne drin. Es wird nicht das British Empire in der Erkundung sein. Das wird durch die Normannen am ehesten noch dargestellt. Aber ich finde, es ist eine so auffällige Auslassung, dass du ein ganzes Zeitalter hast, das bedeutet, segle los, erobere ein Inselimperium, mach dir seine Ressourcen untertan und das wird repräsentiert in Form von England durch die Normannen am ehesten noch. Es tut mir leid, aber East India Trading Company, anyone? Also, welche Nation war besser?
Franzosen, die Normannen.
Ja, genau, die halt dann natürlich englische
oder
Könige wurden.
Wikinger.
Genau, aber das ist halt am ehesten das, ne, wo irgendwie noch England drin ist. Aber du brauchst doch das British Empire in der Erkundung. Es tut mir leid. Also da führt doch einfach kein Weg dran vorbei.
Mal abgesehen von Großbritannien, ihr drei, welche neue Zivilisation sollte unbedingt als DLC nachgeliefert werden? Aus der Pistole geschossen.
Byzanz. Mit Kaiser Mauritius als Anführer.
Großbritannien auf jeden Fall, aber das ist schon angekündigt. Aber das ist das Einzige, was ich mir wünschen würde. Wobei ich mir die Aufteilung mehr so wünschen würde, wie Maurice schon gesagt hat. Und warum nennen sie es Großbritannien? Warum, also das nimmt ja alle Länder, die sich da oben befinden, komplett weg für mögliche andere DLCs. Oder sie ändern's.
Also mir fehlt noch eines der europäischen Altertumsvölker. Also entweder Germanen, Kelten oder Wikinger.
Oh, stimmt, ja.
Bitte nichts mit Deutschland. Wir haben schon den Friedrich in zwei Varianten. Wir haben
Kaiser, den Großen. German ist doch nicht Deutschland.
Jetzt das machst ist du alles nicht schon. Deutschland. Alles, was ich gerade aufgelistet habe, ist, du bist Historiker. Es ist alles nicht Deutschland.
Es war wieder so ein WB-Witz, den ich kapiert habe. Entschuldige.
Mit Verzögerung hast du es. Respekt.
Okay. Verdammt. Ja, endet dieses Gespräch mit einem Missverständnis? Was für eine Katastrophe.
Offensichtlich. wie wollen wir denn das Schlusswort gestalten? Haben wir...
Schlusswörter haben die Eigenschaft, dass sie meistens irgendwie krampfig wirken. Deswegen frage ich, machen wir was anderes? Wir machen sowas wie Eigenwerbung. Ich frage euch jetzt einfach, was ist denn euer nächster Civ 7 Content? Spielt ihr weiter? Wo, wann, wie, auf welchen Kanälen? Ranger, fang mal an.
Oh, ich werd als erstes dahin geworfen. Ne? Ja. Also, ja, es wird Civ 7 Content geben, aber ich kann euch noch nicht sagen, was. Deswegen bringt mir das jetzt gerade nichts, aber es wird weiter Civ 7 geben mit anderen dazu. Multiplayer. Danke, Stefan, fürs Messerring.
Das ist ja super hilfreich, Ranger.
Einfach Follow da lassen. Ich kann nicht mehr sagen, tut mir leid gerade.
Ranger spielt auch andere tolle Spiele. Jeden Tag.
Ich spiele auch andere, genau. Ne? Jetzt ist als nächstes ist erstmal fürs Wochenende das geplant. Ich glaube, Maurice spielt es heute Vault. Und dann gucken wir erstmal weiter. So.
Ich glaube lustigerweise, Ranger, Steinwallen und WB, wir können uns in unserer Werbung vereinen. Wenn ich mich richtig erinnere, nämlich jetzt in diesem Moment ist ein Ticketverkauf, glaube ich, live gegangen.
Stimmt.
Für den ZIFF-Gipfel. Donnerstag, 20 Uhr ist er live gegangen. Und das ist gerade, für alle, die es nachhören, der Zeitpunkt. Die Rocket Beans veranstalten wieder einen ZIFF-Gipfel. WB, du wirst diesmal kommentieren. Steinwald und ich werden uns in der Arena dort treffen. Und ihr könnt live dabei sein. Das heißt, wenn ihr euch da Tickets holen wollt, dann kann ich das empfehlen. Ich weiß nicht, ob diesmal wieder VR-Brillen an jeden Teilnehmer verschenkt werden. Wahrscheinlich nicht, aber es wird sicher trotzdem eine gute Show.
Seht ihr, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe Ranger das Messer laufen lassen und ich quasi dafür gesorgt, dass wir diesen schönen 8. März bewerben. Und jetzt kommt noch eine dritte Fliege dazu. Nämlich der Hinweis, dass diese Art von Talkrunde zukünftig einmal im Monat stattfinden soll. Wir kündigen das rechtzeitig an. Es wird immer Donnerstag sein, 19 Uhr. Die Ehrenrunde geht weiter. Dann selbstverständlich erst einmal mit einem anderen Thema. Wobei, wir werden vielleicht auch nochmal zu Civilization 7 zurückkehren. Wer weiß.
Würde mich nicht überraschen. Ja, alle mindestens so One Year Later oder sowas. Ich glaube, das Spiel wird uns noch begleiten, auf jeden Fall. Und das ist zumindest so ein Schlusswort, das ich mir noch erlaube. Ich freue mich da auch sehr drauf. Also, ich mag es ja jetzt schon gerne und wenn es die übliche Ziff-Reise durchmacht, immer besser zu werden, immer weiter zu reifen, dann sehe ich mir da viele spaßige Stunden in der Zukunft.
Also wir werden uns erst wieder zu Ziff 7 unterhalten, wenn die Aluhut-Theorie bestätigt ist.
Ja.
Oder widerlegt.
Nein, das lasse ich nicht zu. Da werde ich selber nach Amerika fliegen.
Das Bedauerliche an der nächsten Runde wird sein, dass WB dann höchstwahrscheinlich nicht dabei sein wird. Außer er ist auch Experte für unser nächstes Thema.
Das wir noch nicht wissen.
Ihr kennt das Thema noch nicht und wisst aber und wollt mich fragen, ob ich da Experte bin.
Ja.
Ich bin Mann. Ich bin Experte zu jedem Thema.
Hervorragend.
Steinwald hat ja auch vorher schon festgestellt, dass du sehr vielfältig begabt bist und keineswegs nur für Ziff.
Dann freue ich mich, dass du hoffentlich nicht das letzte Mal.
Sind wir alle vor dem Herrn, wir kriegen es alle hin. Ich habe mich sehr gefreut, euer Premierengast gewesen zu sein. Vielen Dank. Der Auftakt war ein bisschen erschütternd, diese psychischen Abgründe zwischen euch. Aber es war trotzdem irgendwie eine Freude, dabei gewesen zu sein. Es war ein denkbarer Abend, danke. Ein denkwürdiger Abend.
Würdest du sagen, es war ein bemerkenswerter Abend?
Ja, war einprägsam, sagen wir so, ne?
Ich würde so formulieren, es war ein bemerkenswerter Abend.
Mehr sollten wir jetzt nicht sagen. Mehr Schlusswörter erlaube ich jetzt nicht.
Verstehe.
Schluss an dieser Stelle.
Tschüss.
Vielen Dank
an euch. Tschüss.
Macht's gut. Hat viel Spaß gemacht. Bis dann.